Hallo, diese Folge wird euch präsentiert von ganz großen Gefühlen, von größtmöglicher Freude und lähmender Trauer. Größtmöglicher Freude über absolut einzigartige Spiele, die wir entdeckt und im Anschluss nie wieder vergessen haben, und lähmende Trauer darüber, dass wir seitdem verzweifelt einem auch nur ähnlichen Gefühl nachjagen wie dem, das diese Spiele in uns ausgelöst haben. Dies ist keine Liste der besten Spiele und nicht mal eine Liste unserer persönlichen Lieblingsspiele. Es ist eine Liste absoluter Ausnahmespiele, die so einzigartig und genreaufbrechend sind, dass sie komplett alternativlos bleiben. Hier gibt es keinen "andere Kunden mochten auch", hier gibt es auch keine Empfehlungen wie "oh ja, wenn du GTA mochtest, dann hast du bestimmt auch Spaß mit Yakuza". Hier gibt es nur einzigartige Spiele und meinen einzigartigen und alternativlosen Gast, Demi Halley. Herzlich willkommen.
Hallo Geraldine, das ist aber sehr lieb. Ja, hallo.
Ich habe mich so gefreut, mit dir diese Folge zu machen. Die schwirrt schon seit Ewigkeiten in meinem Kopf rum. Und du hast sie entdeckt, nachdem wir neulich unseren fantastischen Open-World-Podcast zusammen hatten, hast gesagt, wollen wir die nicht mal zu zweit machen? Und da war ich ja Feuer und Flamme.
Ja, so funktioniert unsere Themenvorbereitung. Ja, ich habe direkt einfach durch eine Liste gescrollt und gesagt, das da, das. Aber ich kenne das auch. Also ich hatte ja damals, als ich die Podcast-Planung auch noch mitbetreut habe, dann hat man irgendwie so 20 Ideen und denkt, ja, die sind alle ganz gut und zeitlos. Und dann braucht es jemanden, der sagt, nee, ich entfache jetzt das Feuer, und dann ist man plötzlich auch hyped. Und jetzt haben wir uns beide, glaube ich, riesig gefreut, hier loszulegen.
Ja, wir haben uns gegenseitig aufgehypt auf dieses Thema und haben gemerkt, dass wir immer mehr Spiele gefunden haben für diese Liste. Deswegen legen wir einfach mal los, vielleicht auch damit ihr versteht, von welcher Art Spiel wir hier sprechen. Und deswegen würde ich mal mit dem Spiel starten, das mich überhaupt auf die Idee für diesen Podcast gebracht hat, weil es mich komplett traurig und leer zurückgelassen hat, nämlich Pentiment. Pentiment ist so ein Spiel, ich liege wirklich jeden Abend auf der Couch und streichle sehnsüchtig ein eingerahmtes Bild von Andreas Mahler im mittelalterlichen Bayern und denke mir, ach, ich wünschte, ich könnte noch mehr Pentiment spielen. Aber es gibt nicht noch mehr Pentiment, weil Pentiment einfach so einzigartig ist und es kein Spiel gibt, das irgendwie das Gleiche macht und das Gleiche vermittelt wie Pentiment.
War ja auch irgendwie so ein Überraschungsrelease, ne? Das Spiel kam ja mehr oder weniger aus dem Nichts. Das ist ja bei Obsidian sowieso eine der Stärken, dass sie irgendwie völlig unvorhersehbar sind in dem, was sie rausbringen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, keiner hatte damit gerechnet, dass das dann doch so verhältnismäßig groß wird, das Spiel, weil es ja wirklich auch extrem gute Bewertungen völlig zurecht bekommen hat. Es haben dann doch überraschend viele Leute gespielt und es hat wirklich eine Fan-Community um sich geschart. Und dann haben sie gesagt, cool, das war ein Erfolg. Und jetzt lassen wir euch richtig traurig zurück, dass es nicht mehr davon gibt. Und dabei könnte ich einfach noch Jahrhunderte Pentiment spielen, einfach aufgrund dessen auch, wie das Spiel aufgebaut ist. Da will ich jetzt nicht so viel verraten, aber das Spiel ist von der Story her so aufgebaut, dass du es über einen sehr langen Zeitraum spielst und dieser Zeitraum im Grunde unbegrenzt sein könnte. Also im Grunde könnte man das Schicksal dieses Dorfes über Jahrhunderte begleiten, wenn man denn wollen würde. Das heißt, es ist eigentlich so prädestiniert für Add-ons und zweite Teile. Und ich hätte so Lust, aber ich habe nichts in die Richtung gehört. Und deswegen ist mein Herz gebrochen. Und ich kann Pentiment kein sechstes Mal spielen. Was soll ich denn machen?
Aber wie funktioniert das Spiel denn genau? Weil ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Es ist auf meiner langen Liste an Obsidian-Dingen, die ich nachholen muss. Das ist ja im Prinzip, also mein optisch fällt es einem ja sehr ins Auge durch diesen mittelalterlichen Buch Skript-Look, den es ja hat. Ja. Aber ist das jetzt irgendwie in erster Linie ein Story-Adventure oder was macht man da?
Ja, das ist schon mal, das ist genau die richtige Frage, weil man kann es total schwer einordnen. Es ist auf den ersten Blick ein Story-Adventure, aber es hat auch ganz viele Rollenspielaspekte. Es ist so, dass man einen vorgeschriebenen Charakter spielt, der Andreas Mahler heißt. Man entscheidet aber am Anfang rollenspielartig über seine Vergangenheit und dementsprechend über verschiedene Stats, die er auch hat, oder besondere Dialogoptionen, die er im Laufe des Spiels hat. Also man sagt zum Beispiel, wo er studiert hat oder keine Ahnung, wo er irgendwie seine letzten Jahre verbracht hat und so. Und dadurch schaltet man dann verschiedene Sachen bei ihm frei. Und er hat dann auch eine etwas andere Persönlichkeit. Also eine Persönlichkeit, die er zum Beispiel bei mir hatte, war, dass er Hedonist ist. und deswegen immer die Option hatte, bei jedem Dialog eine sehr betrunkene Partyantwort zu geben. Und das war dann auch immer so markiert mit so einem kleinen Kelch, mit so einem Alkoholkelch, der so trunken geschwenkt wurde. Und deswegen habe ich mir auch immer vorgestellt, dass er aus dem Nichts, wenn er gerade so ein total normales Gespräch führt, plötzlich völlig betrunken irgendeinen dummen Witz macht und alle sich denken, okay, ist wieder dieser Moment, Andreas ist wieder durchgedreht, Andreas ist wieder plötzlich betrunken. Es ist aber total charmant, weil all diese Charaktereigenschaften, die er hat, zwar ein sehr großes Spektrum abdecken, zum Beispiel auch, wie er zur Religion steht oder wie er zur Familie steht. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass alle die Möglichkeiten, die man da mit ihm spielt, alle irgendwie doch ein Teil von ihm sind. Also wenn die Geschichte anders gelaufen wäre, dass es Sinn ergibt, dass er dann so wäre und dass das nicht verschiedene Personen sind. Sehr, sehr cool gemacht. Und dann spielst du so Sidescroller-artig einfach diese Story. Es vergeht Zeit, wenn du bestimmte Aktivitäten machst. Das wird dir auch immer angezeigt, wenn du eine Aktivität machst, die länger Zeit dauert. Dann wird dir angezeigt irgendwie, ja, ich könnte jetzt mit dieser Person zu Abend essen, aber dann werde ich wahrscheinlich keine Zeit mehr haben, noch andere Sachen heute zu machen. Und dann weißt du Bescheid und dann vergeht die Zeit und dann ist irgendwann Abend und Nacht kannst du schlafen, aber du kannst auch nicht schlafen und vielleicht andere Sachen machen. Und du hast immer so eine gewisse Anzahl von Möglichkeiten, die du zu einer bestimmten Tageszeit und an einem bestimmten Tag machen kannst.
So ein bisschen wie bei Persona dann, wenn man sich die Tagesabläufe einsortieren muss, ja.
Ja, ganz genau. Und das macht es schon sehr cool, weil du hast nie die Möglichkeit, alles zu machen an einem Tag oder auch nur in einem Spieldurchlauf. Du musst dich immer entscheiden, was du gern machen möchtest. Und eigentlich hat mich das am Anfang total gestresst, aber genau das macht es dann am Ende aus, weil es sich wirklich sehr, sehr echt anfühlt, wie man diese Geschichte sich zusammenstellt. Und sehr individuell anfühlt. Und dann löst man ja einen Mordfall, der direkt am Anfang passiert. Es ist auch sehr lustig, wie sich das alles ergibt, dass überhaupt Andreas derjenige ist, der diesen Mordfall lösen muss. Es ist alles sehr charmant geschrieben. Und das Interessante ist, das wurde ja auch vom Entwickler Joss Sawyer von Anfang an so kommuniziert, es gibt am Ende keine Auflösung vom Spiel, ob du richtig liegst mit der Auflösung dieses Mordfalls. Es gibt Möglichkeiten und alle sind irgendwie auf die ein oder andere Art plausibel, aber du kannst nichts davon wirklich beweisen. Und am Ende sagst du deinen Tipp und gibst deinen Tipp ab von der Person, die diesen Mord vielleicht begangen hat, und dann gibt es Konsequenzen und du wirst nie erfahren, ob du damit richtig gelegen hast. Völliger Wahnsinn, aber extrem realistisch, weil wir uns nun mal im Mittelalter befinden und nicht sowas wie Fingerabdruckscanner oder DNA-Tests haben und es nun mal nicht wirklich beweisen können. Extrem toll gemacht. Aber was eigentlich, du merkst, ich rede mich in Rage, was eigentlich das wirklich Spannende an Pentiment ist, ist, dass man wirklich über Jahre und Generationen hinweg das Schicksal dieses Dorfes begleitet. Und alles davon sich so wichtig anfühlt. Und mir ist es so wichtig, ob irgendwie der Schmied im Dorf vielleicht Jahre später heiratet aufgrund irgendeines Ratschlags, den ich ihm mal gegeben habe. Oder ob jemand stirbt aufgrund von irgendeiner furchtbaren Entscheidung, die ich getroffen habe. Oder ob Leute zusammenfinden oder Freundschaften kaputt gehen oder ich enge Freundschaften mit Leuten aufbaue. Und alles kann so anders ablaufen, dass es wirklich, ja, mindblowing ist. Ich sag's immer wieder, aber völliger Wahnsinn. Und ich habe noch nie ein Spiel erlebt, was mir dieses Gefühl gibt von, mir ist so wichtig, was jeder einzelne Mensch in diesem Dorf erlebt, obwohl es teilweise banale Geschichten sind, alltägliche Geschichten.
Ja, aber ich finde sowas, also selbst wenn man sich nur den Aspekt rausnimmt, dass Spieler halt ein Genre verknüpfen mit dieser Art von Lebenssimulation oder Zukunftssimulation, wie auch immer, das ist ja vergleichsweise selten. Also das kann ja auch unglaublich stark sein. Ich meine, in Medieval Dynasty funktioniert ja quasi auch also neben dem Aufbaukram nur darüber, dass du halt irgendwie eine Beziehung aufbaust zu den Leuten da. Aber bei so einem Story-Abenteuer, finde ich, klingt das schon ziemlich cool. Also ich muss das auch mal ausprobieren.
Auf jeden Fall. Ich glaube, du würdest das lieben. Also wirklich auch an alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Jetzt ist unbedingt der Zeitpunkt. Es gibt ein Spiel, von dem das lustigerweise inspiriert ist. Das hatte Josh Sawyer im Interview erzählt. Und das Spiel hat auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun. Das ist auch eins meiner Lieblingsspiele, Night in the Woods.
Ah, ja.
Und das ist auch ein Story-Adventure, bei dem, ich sag mal, die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, sind, dass sie Side-Scroller-Story-Adventure sind und dass man auch nur eine gewisse Anzahl von Dingen am Tag machen kann und sich entscheiden muss, mit wem man Zeit verbringt und so. Das sehe ich total. Und es ist auch ein sehr einzigartiges Spiel. Aber es gibt mir nicht das Gleiche wie Pentiment. Es sind zwei verschiedene Erfahrungen.
Aber zwei spielenswerte Erfahrungen, ja. Das finde ich sehr, sehr faszinierend.
Ja. So, und damit kommen wir zu dem ersten Spiel, was dir sofort eingefallen ist, als du auf diese Liste geschaut hast und gesehen hast, wir sprechen über Ausnahmespiele. Das ist auch eins deiner, ich glaube, jetzt neun absoluten Lieblingsspiele.
Ja, welches denn?
Welches denn von denen, die ich dir geschrieben habe?
War das jetzt eine Überleitung, wo du erwartet hast, dass ich genau weiß, was du meinst?
Nee, es war eine Überleitung, die ich für alle möglichen Spiele geschrieben habe. Nein, es ist...
Wir sind Profis.
Es ist Armored Core 6.
Ja. Ja, Armored Core 6 war für mich, also wir reden da ja häufiger drüber, wir haben da auch in einem Open-World-Podcast drüber gesprochen, ob so ein bisschen auch dieser Sense of Wonder verloren gegangen ist und dass es ja durchaus eine komplexe Frage ist, ob das an den Spielen selbst liegt oder einfach an dem Medium, dass das Medium sich halt irgendwo auch ausentwickelt hat oder ob das auch einfach an uns liegt, weil wir halt schon so lange spielen, in meinem Fall ja auch schon wahrscheinlich 30 Jahre oder so. Aber es ist auf jeden Fall selten geworden, dass ich jetzt noch ein Spiel spiele, wo ich sage, und das jetzt halt nicht irgendwie so ein super nischiges kleines Indie-Spiel ist, sondern eine große Sache, wo ich dann sage, boah, das da habe ich ja, sowas, so ein Fix habe ich ja noch nie bekommen. Und im Nachhinein auch nicht weiß, wo ich ihn wiederbekomme. So ein Armored Core 6 war das für mich. Es ist ein Spiel, also ironischerweise ist es ja der sechste Teil einer Reihe, also kann man sagen, es gibt zumindest fünf andere Armored Cores, die mir einen Fix auch geben würden. Aber Armored Core ist ja hierzulande einfach so klein und nischig. Das ist ja eine From Software-Serie, also von den Dark Souls und Elden Ring-Machern, an denen aber Miyazaki ursprünglich nicht mitgearbeitet hat. Also es ist quasi ein zweiter Branch innerhalb von From Software. Und die Serie gibt's seit den 90ern. Das ist halt eigentlich eine Mech-Serie, in der du einen selbstgebauten Roboter steuerst und als Söldner Missionen erledigst. Also sehr simpel eigentlich vom Konzept. Und wenn du halt Missionen erfolgreich erledigst, dann kriegst du Kohle und kannst davon neue Munition und neue Ausrüstung kaufen. Und wenn du eine Mission nicht hinkriegst, dann verlierst du Kohle und verschuldest dich. Also das Spiel geht weiter, wenn du Missionen nicht schaffst. Das war in den früheren Serienteilen noch sehr viel krasser, bis zu dem Punkt, wo du deinen eigenen Körper verkaufen konntest, um deine Schulden zu tilgen. Dann hast du dadurch Superkräfte bekommen. Und naja, aber auf jeden Fall, Armored Core 6 ist halt eben der neueste Teil der Serie nach einer langen Pause, der letztes Jahr dann halt hierzulande erschienen ist und auch, würde ich behaupten, so groß und so breit wie noch nie zuvor. Also es gibt's halt für alle Plattformen, unter anderem auch PC. Und da dachte ich mir, ah komm, ich habe keinen von den anderen Serienteilen gespielt, aber Armored Core 6 gebe ich mir jetzt einfach mal, während alle anderen nur noch über Elden Ring reden, bin ich jetzt edgy und hipster und spiele Armored Core 6. Und am Anfang mochte ich das Spiel überhaupt nicht. Also ich weiß noch, wir haben mit unserem Tester gesprochen und er war halt ganz begeistert, weil er schon durch war, meinte, das ist ein absolutes Ausnahme-Action-Spiel. Oder ich habe auch mit Fritz gesprochen aus dem Videoteam, der meinte das Gleiche. Und ich selbst war halt in der ersten Mission und dachte, ja, ist ganz nett, man läuft halt mit so einem Roboter rum und ballert halt auf andere Roboter und kriegt da halt dann ein bisschen Geld und kauft sich halt einen neuen Helm oder eine neue Bazooka. Das ist schon cool gemacht und es sieht ja auch fancy aus, so mit diesem Gundam-mäßigen Look. Du bist da auf so einem verwüsteten, vereisten Planeten namens Rubicon. Deswegen heißt das Spiel auch Fires of Rubicon. Da ist Souls-typisch die Katastrophe schon passiert. Also alles ist mehr oder weniger tot. Und du erledigst da halt Söldneraufträge für unterschiedliche Corporations, ja, unterschiedliche Konzerne, die miteinander im Krieg liegen. Also ganz nette Ausgangssituation, aber jetzt auch nichts, was man noch nie gehört hat. Und dann gibt es, wie so oft bei Souls-Spielen, diesen einen Bosskampf, wo es Klick macht oder du für immer aufhörst. Aber gar nicht so sehr, weil der so schwer ist. Also der ist schon auch schwierig. Aber er ist auf eine Art und Weise inszeniert, dass ich dachte, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, dass du dann eben auftrittst und da kommt so ein Roboter angeflogen und plötzlich schießt dieser Roboter so viele Raketen, dass sich der ganze Himmel färbt und du zerspringst in tausend Teile, hast sofort verloren. Und also in dem Moment hat es halt bei mir Klick gemacht, weil die Inszenierung mit der Musik, diese Action-Choreografie, die dieses Spiel da gezaubert hat. Ich bin ja ein großer Gundam-Fan, das heißt, ich mag japanische Roboter, die jetzt vielleicht nicht so super übernatürlich schrill sind, sondern Gundams, man nennt das ja Real-Robot-Genre. Mhm. Ich schmunzel so ein bisschen, weil, naja, also jetzt realistisch ist ein großes Wort für Gundams, aber es soll ja alles so ein bisschen geerdeter sein. Du siehst diese Piloten, wie sie da drin sitzen und Und Armored Core 6 ist halt dieses Real-Robot-Genre in einem Actionspiel auf eine Art und Weise, dass ich endlich mal so richtig fühle, was das heißt, so einen, keine Ahnung, 30 Tonnen schweren Mech zu steuern, der aber mit allen Boostern drum und dran nicht so lahm ist wie diese ganzen MechWarrior-Mechs, die Fritz so sehr mag, sondern du boostest dann halt hin, rechts und links und so und schraubst an deine Bewaffnung. Und was ich auch so toll fand, was mich so begeistert hat, ist die Story von diesem Spiel, weil es halt diese Souls-mäßige Traurigkeit hat. Alles ist halt vor die Hunde gegangen, weil die Menschen, so wie die Menschen halt sind, diesen Planeten da leer gepumpt haben, weil da ist so eine Substanz drin, die heißt Coral, das ist so eine rote Glitzerflüssigkeit, ein bisschen wie Spice jetzt in Dune. Und diese Substanz lebt aber, und das ist ganz metaphysisch, wie es halt dann oft so ist. Und auf jeden Fall, du entriffst halt im Lauf des Spiels Entscheidungen darüber, wie halt das Schicksal dieses Planeten laufen soll. Und es gibt natürlich auch drei Enden, das heißt, es lohnt sich, das Spiel dreimal durchzuspielen. Du schaltest immer neue Missionen frei. Und diese Missionen, die Art und Weise, wie die Dialoge sind, es ist sehr schwer, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das ist diese eine Sache, die Armored Core 6 so einzigartig macht. Aber das ist das erste Spiel, glaube ich, jemals, das ich dreimal hintereinander durchgespielt habe, in mehr oder weniger einem Rutsch, also ohne große Pausen dazwischen. Und jeder Run dauert so 15, 20 Stunden, weil ich einfach nicht davon loskam, weil ich jede Story-Sequenz sehen wollte, jeden kleinen Dialog sehen. Das ist alles so dicht, obwohl du nicht ein einziges Mal einen echten Menschen siehst. Du siehst die immer nur in ihren Mechs. Fühlt es sich so großartig an, in diese Mission immer wieder einzutauchen und dir vorzustellen, was du da gerade machst und warum du es machst. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern. Und dann hast du natürlich dieses Souls-mäßige, dass jeder Sieg sich einfach anfühlt, als bist du gerade selbst durch die Hölle gegangen. Und jedes Problem lässt sich halt irgendwie lösen. Es ist auch nicht so wie bei Elden Ring oder bei den älteren Dark Souls Teilen, dass du mit Grind und Nebenaktivitäten und so weiter da permanent deine Chancen verbesserst, sondern es ist eher wie Sekiro, dass du sehr lineare Aufträge hast und du musst es irgendwie schaffen, die zu lösen. Und wenn du es nicht schaffst, dann musst du an deiner Ausrüstung arbeiten, kannst neue Teile reinbauen, dir neue Strategien überlegen, aber wenn du es halt nicht schaffst, dann schaffst du es nicht. Es ist einfach eine sehr lineare Erfahrung, aber dadurch natürlich auch unheimlich intensiv.
Aber schön, dass es auch diesen jetzt geht Dark Souls erst richtig Moment los hat, der in der Community ein riesiges Meme ist, dass man immer sagt, so, aber wenn du da bist, geht Dark Souls erst so richtig los. Oh, wenn Dark Souls geht erst so richtig los, wenn du das erste Mal in Anor Londo bist. Oh, aber vor Blighttown geht Dark Souls auch gar nicht so richtig los.
Ja,
finde ich schön.
Ja, also bei Sekiro war es ja der Genichiro-Kampf, den ich, glaube ich, einfach 400 Mal gemacht habe, bevor ich ihn geschafft habe, damals für den Test. Bei Armored Core 6 war es halt der Kampf gegen Belios, Balteus heißt er so genau. Und das ist einfach ein unglaublich gut gemachtes Spiel, vor allem auch in der Landschaft. Ne, 2023 gab es ja sehr, sehr viele gute Spiele, aber es gab auch viele Spiele, die halbfertig auf den Markt kamen oder vollgepumpt mit Mikrotransaktionen oder mit DLC-Shops oder. Und Armored Core 6 ist einfach rund. Da gibt es keine Mikrotransaktionen, da gibt es zwar einen PvP-Multiplayer, den man spielen kann, wenn man will, aber man muss es nicht. Das ist halt einfach eine rundum fertige Singleplayer-Erfahrung, weitgehend bugfrei, vor allem jetzt nach zig Patches, aber auch ursprünglich war das schon in einem guten Zustand. Und da kannst du dich einfach drin verlieren und deinen Spaß mit haben und das passt alles und fühlt sich großartig an.
Das ist genau das, was du da beschreibst, ist genau das Gefühl, was uns inspiriert hat für diesen Podcast, dass man irgendwie das Gefühl hat, man will es direkt danach nochmal spielen und dann spielt man es einfach nochmal, weil man weiß, es gibt nichts anderes, was mir gerade dieses Gefühl gibt.
Aber diese Sehnsucht, die ich gespürt habe, als ich es dann zum dritten Mal durch hatte, ich habe dann wirklich alles gesehen, jede Waffe eingesammelt. Und da kann man ja auch wieder sagen, ja, das hat dann irgendwie 60, 70 Stunden gedauert, null gestreckt, super toll. Aber ich hatte danach noch so viel Bock auf mehr. Also wenn es die älteren Armored Cores irgendwie als Collection zu kaufen gäbe, ich hätte sofort zugegriffen. Aber das sind halt uralte Spiele, auf alten Konsolen, längst verschollen. Und es ist halt auch nicht Armored Core 6. Aber so sehr habe ich dieses, wie sagt man, dieses Longing, diese Sehnsucht ewig nicht gespürt. Dieses wie nach einem guten Buch oder nach dem letzten Teil von Star Wars, also der alten Trilogie, dass du denkst, um Gottes Willen, ja, es war toll, es ist schön, dass es vorbei ist, weil es wäre wahrscheinlich irgendwann dann zu viel gewesen. Aber mein Gott, ich würde alles dafür geben, meinen Kopf, mein Gedächtnis zu löschen und das einfach nochmal von vorne zu erleben.
Ach, mein Gott. Demi, pass auf, ich habe zwei mögliche Überleitungen für das nächste Spiel. Du darfst dir eine aussuchen.
Okay.
Und daraus entscheidet sich dann, welches Spiel ich als nächstes nenne. Die eine mögliche Überleitung wäre basierend auf diesem Longing, dass man einfach das Gefühl hat, man will es direkt nochmal spielen und es gibt nichts anderes, was einem das geben kann. Die andere Überleitung wäre basierend auf dem, dass du gesagt hast, man konnte früher auch seinen Körper verkaufen, und die Überleitung wäre Organhandel.
Okay, ich kann ja mal versuchen, die zweite Überleitung zu machen, weil die, glaube ich, sogar noch ein bisschen kreativer ist. Was hast du denn für Erfahrungen mit Spielen, wo man seinen Körper verkaufen kann, Geraldine?
Ich bin so froh, dass du fragst. Eins, was mir insbesondere im Gedächtnis geblieben ist, und den Organhandel erkläre ich gleich, ich verspreche es. Und zwar ist das Pathologic, insbesondere Pathologic 2. Kennst du irgendwas davon? Hast du mal Content davon gesehen?
Ich glaube, die Kollegin Natalie hat auch mal davon geschwärmt, ja. Kann das sein? Ja, ich glaube, sie
Natalie
liebt das auch.
Ist auch großer Fan.
Ja, ist auch ein Adventure, richtig? Nein. Doch?
Es
vielleicht?
Du drängst mich immer so in die Ecke, diese Spiele in Genres einzuteilen. Es ist ein
Wahnsinn, das ist so stimmt deutsch von mir. Ja, das muss bitte jetzt in eine Schublade.
Es ist ein storybasiertes Survival-Horror-Rollenspiel.
Mhm. Okay, ja. Jetzt hast du es aber auch, also wirklich das Gegenteil von
eingeteilt, ja. Es ist tatsächlich eins der merkwürdigsten und gleichzeitig besten Spiele aller Zeiten. Wo fängt man an, das zu erklären? Also dahinter steckt ein russisches Entwicklerstudio und wie gesagt, es ist ein Mix aus Survival, Rollenspiel, Story, bisschen Horror und Open World. Es ist ganz viel. Es ist so merkwürdig auf die allerbeste Art und so einzigartig. Es gehört halt unbedingt auf diese Liste. Also wenn man es in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre es surreal. Alles an diesem Spiel ist surreal. Die Story, die Mechaniken. Ich versuch mal anzufangen, es zu erklären, aber es ist sehr schwer zu verbildlichen. Also es spielt in einer kleinen Stadt, die gleichzeitig von einer Art Pest und von einem Serienmörder heimgesucht wird, weil eins davon wäre ja zu wenig. Und man kommt als Arzt in diese Stadt, in der man vorher schon mal gelebt hat und hat 12 Ingame-Tage Zeit, um herauszufinden, was passiert ist. Also man hat die ganze Zeit ein Zeitlimit.
Du magst Zeitlimits, ha?
Tatsächlich hasse ich sie. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt ein paar Spiele, die machen mir die ganz schmackhaft. Aber ich hasse Zeitlimits eigentlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Naja, auf jeden Fall in diesen 12 Tagen hat man eben auch die Option, ne, klassisch wie in einem Survival-Spiel schlafen zu gehen oder auch nicht und vielleicht als Alternative Kaffee zu trinken, aber das geht natürlich auch nur eine Weile. Das heißt, du guckst selber, wie du dir dieses Zeitlimit einteilst. Und diese Stadt ist schon das Erste, was komplett surreal ist, weil die wirkt auf der einen Seite sehr historisch und auf der anderen Seite manchmal sehr modern, weil sie auch so technologische Fortschritte teilweise haben. Gleichzeitig werden da wirklich verschiedenste Kulturen und Ethnien in einen Topf geworfen, gleichzeitig noch mit nichtmenschlichen Kreaturen und völlig skurrilen Gebäuden, also irgendeiner Art Alien-Kultur. Ja, das Ganze ist ein völlig bewusster Clusterfuck, der erschreckend gut funktioniert. Das Gleiche gilt auch für die Musik. Die Musik ist auch so ein Mix aus irgendwie Tribal-Musik, aus Folk, aus Techno, aus Elektronik, aus allem. Also da fängt's schon an. Nur mal so als Beispiel, wie das aussieht. Es gibt zum Beispiel ein verhältnismäßig modern aussehendes Krankenhaus, aber in diesem Krankenhaus arbeiten dann so Schamanen mit Vogelkopfmasken und sind halt Schamanenärzte. Und diese Kombination funktioniert so erschreckend gut. So, mechanisch, ich habe dich schon total abgeholt. Du wirkst völlig begeistert.
Nein, ich finde das Spiel tatsächlich sehr interessant. Ich habe nur nebenbei mir ein paar Bilder angeschaut,
um mich
da rein zu versetzen in das, was du beschreibst.
Ja, das hilft sehr, weil man kann es sich fast gar nicht vorstellen, wie es aussieht. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr erschreckend kohärenter Artstyle, obwohl da so viel zusammengeworfen wird. Mechanisch wird, wie gesagt, auch sehr viel zusammengeworfen. Man muss essen, trinken, schlafen und so weiter. Man muss regelmäßig nach den Leuten in der Stadt sehen und Entscheidungen treffen, die dann auch früher oder später natürlich zum Tod von Charakteren führen können, weil man zum Beispiel auch nur ein gewisses Repertoire an Medizin hat, das man unter den Leuten, aber auch unter sich selbst aufteilen muss. Man hat die Möglichkeit, und hier kommt der Organhandel ins Spiel, Organe gegen andere Wertgegenstände zu tauschen.
Deine eigenen oder was? Oder welche du befindest?
Andere, sagen wir andere.
Eine Leber von mir.
Du, man hat auch die Möglichkeit, einfach Leute on the spot zu operieren und irgendwie Gegenstände aus ihrem Körper dann zu nehmen oder halt Organe zu entnehmen und so weiter. Es gibt, wie gesagt, einen völlig legalen Organhandel in der Nacht. Diese Tauschwirtschaft ist sowieso völlig wild, weil die verändert sich von Tag zu Tag, wenn die Pest voranschreitet. Das heißt, dass zum Beispiel die Leute mit voranschreitender Krise eher anfangen, ihre Wertgegenstände einzutauschen gegen Sachen wie Wasser und Essen. Gleichzeitig hören irgendwelche Läden vielleicht ab einem gewissen Tag auf, Geld überhaupt anzunehmen, weil Geld nichts mehr wert ist. Und das ist total zufällig, du kannst das nicht wirklich einschätzen. Du kannst es so ein bisschen einschätzen, manchmal kriegst du Hinweise darauf, aber du musst dich einfach jeden Tag neu darauf einlassen, wie diese Wirtschaft funktioniert. Gleichzeitig gibt es natürlich noch ein Rufsystem, weil das wäre ja alles zu wenig. Das Rufsystem ist von Stadtbezirk zu Stadtbezirk anders. Manche Sachen sind bezirkübergreifend. Wenn du zum Beispiel ein Kind umbringst, spricht sich das vielleicht eher rum, als wenn du, weiß ich nicht, jemand Infiziertem nicht hilfst oder so. Ja.
Wie das halt so ist, ja.
Wie das so ist, ja, es ist wirklich schwer zu erklären.
Aber das klingt jetzt nach einem sehr, sehr schweren Spiel.
Ja.
Ist es auch?
Es ist sehr schwer. Es ist der zweite Teil, ich habe den ersten nicht gespielt, aber der zweite Teil soll wohl ein bisschen zugänglicher sein als der erste. Und tatsächlich ist es, wenn man einmal drin ist, kommt man doch in so einen guten Flow, dass es sich nicht zu schwer anfühlt. Also ja, man stirbt oft. Und wenn man stirbt, dann ist das Teil der Story. Dann, das muss ich gleich noch erklären, trifft man auf einen Theaterregisseur. Ich erkläre gleich, warum. Und der kann einem dann dauerhafte Bestrafungen geben, basierend darauf, was man gemacht hat. Zum Beispiel, dass man dauerhaft weniger Gesundheit hat. Und das bezieht sich dann manchmal nicht nur auf deinen aktuellen Save, sondern auf alle Saves, die du jemals spielen wirst.
Also quasi das Gegenteil von einem Roguelite, dass ja dein Leben noch schwerer wird, wenn du scheiterst.
Ganz genau.
Das, also, ja.
Ja, so, das mit dem Theaterdirektor versuche ich jetzt zu erklären, weil das basiert darauf, dass Teil 2 nicht nur eine Fortsetzung von Teil 1 ist, sondern auch ein Remake von Teil 1. Denn es beginnt mit der Prämisse, dass man Teil 1 verloren hat und wieder von vorne anfängt. Und Charaktere aus Teil 1 können wieder vorkommen in Teil 2, aber zum Beispiel einen anderen Namen haben. Oder die gleichen Namen kommen vor, sind aber ein anderer Charakter, spielen also quasi eine andere Rolle. Denn Pathologic ist so aufgebaut und inszeniert wie ein Theaterstück. Bis zu einem Punkt, dass du zum Beispiel manchmal in der Welt Bühnenlichter irgendwo im Himmel siehst oder dass gewisse Charaktere quasi so als Stagehands fungieren und Sachen im Hintergrund machen. Ja.
Das klingt wirklich, also ich finde, surreal klingt wirklich nach dem perfekten Wort, um all das zusammenzufassen.
Ja.
Und das Spiel ist ja von 2019, ne? Mhm. Also zumindest laut Steam. Ich finde es so verrückt, das habe ich damals auch schon zu Nathalie gesagt, dass das so völlig an mir vorbeigegangen ist. Aber das habe ich mir auch schon gedacht, als wir haben ja mal, glaube ich, zu dritt diesen Horror-Podcast aufgenommen,
ja,
wo ich mich einfach irgendwie nach 10 Minuten eigentlich nur noch zurückgelehnt habe und euch beide reden lassen, weil ihr Spiele kanntet, von denen ich noch nie gehört habe. Und es ist so faszinierend, diese Welten abzutauchen. Ich habe auch Nathalie letztens nochmal nach diesem Tschernobylite gefragt. Ich musste nur gerade dran denken, weil das ja auch so, da bist du ja in Tschernobyl in dieser Zone und das ist ja auch so ein narratives Abenteuer mit Survival-Elementen und so ein bisschen Open World, aber vor allem halt Geschichte und Charaktere können sterben und so. Also es klingt so ein bisschen wie die harmlose Variante, was absurd ist, weil es in Tschernobyl spielt, aber es ist die harmlose Variante von dem, was du halt beschrieben hast für Pathologic. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sowas ist, was man nicht vergisst. Alleine diese Welt klingt, und also sieht ja auch auf den Bildern so aus, so was super Uniques, also wie so, ja, wie so ein sehr bizarrer Horrorfilm.
Ja, wirklich ganz, ganz, ganz einzigartig. Und da gibt es nichts, was auch nur annähernd daran kommt. Allein diese ganze Theateratmosphäre, die immer so unterschwellig drunter liegt. Das Spiel hat natürlich auch noch ganz viele Metaebenen und ist sehr allegorisch und metaphorisch in den Sachen, die es erzählt. Und teilweise callt es sich selber out für gewisse Entscheidungen. Und es gibt einen Plot-Twist am Ende des ersten Teils, der im zweiten auch wieder aufgegriffen wird, und auf so einer Metaebene dann darüber gescherzt wird, wie dieser Plot-Twist funktioniert hat. Und ach, es ist herrlich und furchtbar. Und ich glaube, dass es ein Spiel ist, das man nicht jedem empfehlen kann. Aber wenn man wirklich mal was komplett Neues und anderes ausprobieren möchte, dann ist das das Spiel.
Ja, das klingt nach sowas, was man nicht am Feierabend spielen sollte, sondern wenn man sich vielleicht mal ein Wochenende Zeit nimmt. Aber ich denke da in letzter Zeit, es schweift jetzt ein bisschen ab, aber ich denke da in letzter Zeit häufiger drüber nach, wie dadurch, dass ich ja sehr viel Service Games spiele und Call of Duty und so weiter, wie sehr ich auch so Erfahrungen vermisst habe, die so sind. Also diese Spiele, die dich für, keine Ahnung, wie lang jetzt Pathologic ist, die dich für 10, 15 Stunden oder so in eine völlig fremde Welt ziehen, und da bist du einfach eine ganze Weile beschäftigt und kommst halt ordentlich durchgewirbelt wieder raus. Das war auch der Grund, warum ich weiß noch, da hatten wir drüber gesprochen, off the camera, ja, da warst du ja völlig entsetzt, dass ich das Cthulhu-Spiel gespielt habe, weil du es so schlecht findest. Und ich verstehe deinen Punkt, es ist kein besonders gutes Spiel, aber das ist ja auch so ein bisschen, ne, von der Idee, wenn es besser wäre, geht es ja auch in die Richtung, dass du halt in dieses Küstenörtchen da kommst als Detektiv und da in so einen völlig bizarren Trip reingezogen wirst. Und ich habe mal wieder Bock auf diese Art Erfahrung. Also vielleicht werde ich mir Pathologic mal geben im Urlaub, wenn ich davor und danach viel Puffer habe, um mich darauf vorzubereiten und davon zu erholen.
Auf jeden Fall, das solltest du einplanen, glaube ich.
Dass ich meine Leber verkauft habe für eine Dose Konserven, damit ich nicht sterbe.
Das solltest du, glaube ich, einplanen, ja. Aber da bin ich komplett bei dir. Also ich meine, einfach gute AAA-Popcorn-Spielerfahrung in allen Ehren, mag ich auch super gern, aber manchmal möchte ich auch lieber Spiele spielen, die nicht perfekt sind, weil Pathologic ist auch wirklich nicht perfekt. Gerade der erste Teil ist super clunky, der zweite ist besser, aber auch nicht perfekt.
Stand hat wahrscheinlich auch wenig Budget hinter, gerade hinter dem ersten Teil, oder?
Ja, ich denke auch. Der zweite ist technisch, sieht auch viel, viel besser aus. Mhm. Ist wirklich ein sehr schönes Spiel, gerade von der Beleuchtung her. Ist das viel schöner geworden, aber ja, es ist kein perfektes Spiel und trotzdem ist es mir sehr viel lieber, manchmal sowas zu erleben, was nicht perfekt ist, aber total anders, als immer irgendwie das gleiche runde AAA-Spiel wieder und wieder zu spielen.
Schön.
So, sehr schön indeed. Und jetzt gebe ich dir keine Überleitung, weil das ist beim letzten Mal schiefgegangen.
Lass uns über Hitman sprechen. Das ist was wir beide gespielt haben. Ja. Ja, dann haben wir jetzt quasi drei Erfahrungen, eine nur du, eine nur ich und jetzt haben wir Hitman als. Ja, weil Hitman ist ein Spiel, ich habe da letztens nochmal drüber nachgedacht, weil ich wirklich viel diese neue Hitman-Trilogie gespielt habe, die ja mittlerweile, glaube ich, als Ganzes nur noch verkauft wird, als irgendwie A World of Assassin oder so. Gibt's ja mittlerweile auch auf Steam und so. Also die hat ja durchaus ihre, seit 2016 ihre Reise hinter sich. Und dann dachte ich mir, hey, aber was gibt's denn sonst noch für Stealth-Spiele, die ich mal wieder spielen könnte? Und es gibt natürlich die ganzen Kommandos-Erben, auch von Mimimi, ja, leider mittlerweile geschlossen, aber zuletzt ja mit Shadow Gambit noch einen sehr, sehr coolen Schwanengesang hingelegt oder mit Desperados 3 oder mit Shadow Tactics. In die Richtung kann man gehen. Du kannst natürlich dann auch eher so diese klassischen Stealth-Erfahrungen im Erbe eines Splinter Cell suchen. Das ist ja mehr oder weniger aufgegangen in modernen Open-World-Spielen wie Assassin's Creed oder Far Cry und Co., dass du halt eben durch Level schleichst und dich an Gegner ranpirschst und sie halt ausschaltest und im Gebüsch versteckst und weitermachst. Aber Hitman, finde ich, ist eine ganz spezielle Rezeptur eines Schleichspiels, die es so nicht nochmal gibt. Weil normalerweise geht es ja bei Stealth-Spielen sehr oft um Timing und Geschick. Ja, du musst ganz viel irgendwo hinter Deckungen bleiben und nicht gesehen werden und im richtigen Moment zugreifen, wenn der Gegner gerade dir den Rücken zuwendet oder so. Und Hitman ist ja eigentlich, es ist nicht ganz richtig, aber ich sag's jetzt einfach mal, ist ja eigentlich so ein bisschen ein Gegenentwurf dazu, weil du gerade bei den neueren Hitmans mehr oder weniger in eine Sandbox reingeworfen wirst und alle Zeit der Welt hast, dir selbst zu überlegen, okay, wie soll ich diese 1, 2 Zielpersonen, 3, 4, 5 Zielpersonen ausschalten, die ich auf dieser Rennstrecke in Miami oder auf in diesem britischen Anwesen oder in diesem japanischen Krankenhaus halt um die Ecke bringen soll? Und dieser Sandbox-Aspekt beinhaltet auch, dass du dir natürlich diese Hektik reinbringen kannst aus klassischen Stealth-Spielen. Wenn du zum Beispiel, ohne dich zu verkleiden, irgendwo langschleichen willst in einen abgesperrten Bereich. Es gibt ja sogar eine eigene Herausforderungsbelohnung, wenn du es schaffst, ein Level ganz nur in deinem Standardanzug zu erledigen, ohne dich zu verkleiden. Mhm. Aber das musst du ja nicht. Du kannst doch einfach sagen, dann verkleide ich mich halt im britischen Anwesen ganz klassisch als der Gärtner. Dann vermutet niemand, dass ich der Mörder sein könnte. Oder ich verkleide mich als Masseur in einer Botschaft und massiere halt mein Opfer zu Tode. Oder ich verkleide mich als Poolboy. Oder ich verkleide mich als einfach nur als Wachmann, ja. Und oder ich ballere mich halt durch. Und da dachte ich nochmal drüber nach, dass ja Hitman in der Hinsicht eigentlich ein wunderbar integratives Spiel ist, wenn es darum geht, möglichst vielen Arten von Spielerinnen und Spielern, möglichst vielen Typen, einfach diese Schönheit des Schleichens, des Schleichgameplays näher zu bringen, weil du halt nicht geschickt sein musst. Du kannst es aber. Du musst auch nicht besonders kreativ sein. Du kannst ja die offensichtlichen Wege gehen, aber du kannst auch sehr kreativ sein und halt zum Beispiel, ne, die gute alte Paris-Mission im allerersten 2016er Hitman-Reboot, wo du halt, wenn du willst, deine eine Zielperson über den Balkon so werfen kannst, dass sie genau auf die andere Zielperson drauffällt und du quasi mit einem Stoß, na, Fliege, zwei, eine Klappe, zwei Fliegen, musst du aber nicht, ja, du kannst auch das ganz anders lösen und dir alle Zeit der Welt lassen. Und ich meine, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, dass man sich mal bei manchen Hitman-Missionen 1,5 Stunden Zeit gelassen hat, bis man dann am Ende alles geschafft hat. Einfach, weil man alles erstmal auf sich wirken lässt, allen Gesprächen lauscht, am Wegesrand und so. Und das ist was, das gibt es so, finde ich, in keinem anderen Spiel. Es gab ja mal mit Death to Spies eine Hitman, das ist ein ganz großes Wort, eine Hitman-Konkurrenzserie, heißt einfach nur, ich glaube, es war auch ein osteuropäisches Studio, die haben im Prinzip das komplette Gameplay von Hitman genommen und das halt transferiert in so ein Zweiter Weltkriegs-Spionage-Szenario, wo du dann hinter feindlichen Linien im Prinzip die Nazis infiltrierst und da halt versuchst, deine Zielpersonen auszuschalten. War kein sonderlich gutes Spiel. Ich meine, die Engine von Hitman 2 und 3 und so weiter, also diese ist natürlich technisch auch nicht gut gealtert. Es gab, glaube ich, 1, 2 Nachfolger, aber es hat nie irgendwie Traktion gewonnen. Aber Hitman ist halt bis heute relevant und lebendig. Und das freut mich sehr auf der einen Seite, macht mich auf der anderen Seite aber auch traurig, weil, ne, jetzt entwickelt ja IO erstmal 007. Und es gibt halt niemanden sonst, der die Art Spiele entwickelt.
Ja. Ich bin zu 100% bei dir, gerade mit dem, dass man wirklich teilweise 1,5 Stunden in einer Mission verbringt. Also ich habe das auch neulich gerade nochmal gespielt, die Trilogie, weil das im Game Pass verfügbar war und habe da gerade wieder mich reingefuchst. Und in dieser einen Mission, wo man auf dieser geheimen Party relativ am Ende ist, habe ich da 2 Stunden gespielt oder so, einfach nur, weil ich Teil dieser Party sein wollte, verschiedene Sachen ausprobiert habe, mit Leuten gesprochen habe. Teilweise hast du ja auch irgendwelche kleinen wie Nebenmissionen, die du auch noch machen kannst. Einfach sich erstmal die ganze Map angucken, alle Kostüme ausprobieren, diese ganze Story ja auch nachverfolgen, weil es passiert ja immer eine gewisse Abfolge von Ereignissen, die auch über einen gewissen Zeitraum geht, wenn du in so ein Level geworfen wirst. Und die kann teilweise auch recht lang sein, wenn du das einfach mal alles mitverfolgst, was da passiert. Ich verbringe so gern so viel Zeit darin, gerade wenn es an die Kostüme geht, die auch noch eine neue Mechanik irgendwie mit sich bringen. Also zum Beispiel, dass du ja auch Detektiv einfach auf diesem Anwesen sein kannst und einen Mordfall löst und dann aber selber zum Mörder wirst und vorher aber ganz normal diesen Mordfall lösen und Leute befragen kannst. Ja. Es ist so toll. Es ist ganz fantastisch. Oder natürlich die Mission, wo man ein Haus verkaufen muss als Immobilienmakler und dein Ziel wirklich ist, dieses Haus zu verkaufen und Hausführung zu machen. Also das ist so fantastisch, wie sie es schaffen, so quasi Mini-Open-Worlds zu bauen, in die du reingeworfen wirst und die so interaktiv und spannend und vielschichtig sind, dass man einfach nur Zeit darin verbringen möchte und völlig vergisst, was man eigentlich vorhatte.
Ja, es ist ja, also in vielerlei Hinsicht ist Hitman ja eigentlich fast schon so eine Art Adventure-Rätselspiel, weil du ja wirklich, also du hast ja einen Werkzeugkasten, der auch immer größer wird und immer weiter wächst. Und diese Tools kannst du ja auf unendliche Art und Weise kombinieren mit dem, was du gerade beschrieben hast, mit diesen unendlichen vielen Möglichkeiten, die es ohnehin schon gibt. Ja, also du kannst natürlich eine Person zu einem Fotoshooting mitnehmen und dann halt den Ventilator, der hier ihr die schönen Haare machen soll, so manipulieren, dass es die Person halt von einem Hochhaus runterbläst. Aber du kannst natürlich auf dem Weg auch einfach mit so einem kleinen Mikrotaser die Pfütze unter Strom setzen und dann wird das halt, wird die Person halt vorher gegrillt, ja. Oder du machst es halt komplizierter und besorgst dir erst einen Schraubenzieher und machst das halt alles händisch, weil du halt noch keinen Mikrotaser hast. Oder es gibt ja mittlerweile auch die Kotzkanone, ja, wo du Leute halt anpieksen kannst und dann müssen sie halt aufs Klo gehen und dann kannst du sie da halt ausschalten. Und also es gibt halt so viele Möglichkeiten und Tricks und so, die du machen kannst. Und das aber gleichzeitig natürlich kombiniert mit diesem Charme, den die Hitman Open Worlds auch haben. Es hat ja so einen ganz eigenen Humor. Der ist nicht so, es ist natürlich irgendwo ein bisschen schwarzer Humor, aber es ist, finde ich, immer noch recht stilvoll. Also mhm. so auf eine, also man fühlt sich nicht schlecht, obwohl man da ja die ganze Zeit Verbrecher umbringt. Und wie halt 47 mit, also Agent 47 mit seiner fantastisch vertonten Stimme immer wieder diese Rollen spielt, die du ja auch gerade skizziert hast, wie er dann eben dann redet und bei dieser Hausführung die Leute halt warnt vor all den Dingen, die schiefgehen können im Haus, ja, dass ja gerade man auch aufpassen muss, wenn man irgendwie die Küche zu Blatt poliert hat, dass die Leute ausrutschen können, oder die gute alte Kellertreppe ist ja auch Quelle vieler Unfälle in Häusern, die passieren können oder so, ja, oder beim Fernseher im Wohnzimmer, dass man bitte aufpassen soll, dass die Leitung, die Kabel nicht offen liegen und so. Und es ist halt so bizarr und mit so einer Liebe fürs Detail gemacht. Wahnsinn, was sie da für einen guten Job gemacht haben. Es ist ja ein bisschen eigentlich ein Wunder, dass wir Hitman 3 dann auch noch bekommen haben, weil es ja wirklich eine sehr turbulente Entwicklungsgeschichte war mit diesem Episodenformat, das sie anfangs hatten. Dann wurde ja IO verkauft und wieder und so weiter und so fort. Es war ja sehr kompliziert für die Entwickler, denke ich. Sie haben sich jetzt irgendwo in einer neuen Form gefangen oder beziehungsweise gefasst, aber ja, diese Hitman-Trilogie, also wer die noch nicht gespielt hat, was man da für ein Paket bekommt, gerade als Game Pass-Abonnent, aber auch so, wenn man sie sich einfach nur im Sale bei Steam holt, selbst wenn man die ganzen Challenges nicht macht, hast du da halt locker 60, 70 Stunden an, würde ich sagen, an Missionen und Spielspaß, bevor das anfängt, langweilig zu werden, wenn man sich eben einlässt auf dieses Rumexperimentieren und auf diese Geschichten und so weiter. Wenn man einfach nur schnell durchkommen will, dann ist es halt schneller vorbei. Aber das sollte man bei Hitman, glaube ich, auch nicht tun.
Ja, mein Gott, alleine, dass es dann manchmal noch so saisonale Events auf irgendwelchen Maps gibt. An Weihnachten habe ich diese fantastische Weihnachtsmission in Paris gespielt, wo man dann auch ein Weihnachtsmannkostüm tragen kann. Und die ist inspiriert von Kevin allein zu Hause. Und du kannst einfach die beiden Einbrecher aus Kevin allein zu Hause jagen. Und es ist so toll. Es ist so fantastisch. Es ist einfach plötzlich ein komplett anderes Spiel wieder auf dieser Map. Also das ist wirklich fast unendlicher Spielspaß und völlig richtig, gibt's nirgendwo anders.
An Ostern haben sie ja dieses Osterei-Event gehabt in dieser Berliner Disco.
Berlin,
das, ja. Das, also das wirst du wahrscheinlich dann als absolut korrekt wiedergegeben bewerten, dass es halt so ist, dass man in Berlin dann an Ostern um die Disco rum Ostereier im Wald suchen geht.
Ja, ich absolut bestätigen. Ich finde sowieso diese Berlin-Map sehr faszinierend, weil sie durchaus wirkt wie eine Berlin-Map von jemandem entworfen, der Bilder von Berlin mal gesehen hat, aber sich nicht getraut hat, reinzugehen. Mein großer Traum ist ja tatsächlich, das muss ich an der Stelle noch kurz sagen, eine Bayern-Map, eine München-Map mit Oktoberfest. Das wäre so toll. Das wäre so vielschichtig, weil du hättest so Fahrgeschäfte, die du manipulieren könntest. Du könntest irgendwie als Kellner im Bierzelt arbeiten. Du könntest dir irgendwelche Trachtenkleidung anziehen. Du könntest auf diesem Fest rumschlendern. Du hättest 1000 Essensstände, die du manipulieren kannst. Oktoberfest, ich sag's nur.
Ja, und dann würden die internationalen Reviewer sagen, das ist total schlecht gemacht technisch, dass da die anderen umstehenden Passanten gar nicht reagieren, wenn deine Zielperson kotzen geht, nachdem du sie vergiftet hast. Wo wir dann sagen würden, nein, auf dem Oktoberfest reagiert niemand mehr, wenn da jemand Bauchweh hat. Das gehört dazu.
Oh ja, schön. Das gehört auf jeden Fall auf diese Liste. Jetzt bin ich so drin. Ich habe jetzt gar keine passende Überleitung, deswegen gehe ich einfach kalt rein. It Takes Two. It Takes Two gehört für mich noch unbedingt auf diese Liste, weil das bei mir absolut das gleiche traurige, leere Gefühle ausgelöst hat wie Pentiment. Ich dachte danach, es muss doch noch so ein Spiel geben wie It Takes Two. Es kann doch nicht sein, dass das Einzige ist.
Ich habe auch, glaube ich, noch keinen Menschen ein schlechtes Wort über dieses Spiel sagen hören.
Nein.
Also alle Personen, die zu mir gekommen sind, haben gesagt, Demi, du musst das spielen. Das ist ein unglaublich gutes Spiel, unglaublich gutes Koop-Spiel. Der Kollege Friedbert wollte es halt unbedingt mit mir spielen, aber ich hatte keinen Bock, weil ich dachte, nee, ich will jetzt aber Call of Duty spielen. Und ich glaube, er nimmt mir das bis heute übel, hat aber auch Mitleid mit mir, dass ich mir das entgehen lassen habe. Also Bitte.
Du, ich will dir da gar nichts andrehen. Ich sag nur, normalerweise bin ich kein Fan davon, Spiele überzuverkaufen, weil ich weiß, dass das auslösen kann, dass man zu hohe Erwartungen hat oder dass man dann gerade noch weniger Lust hat, es zu spielen. Aber ich kann It Takes Two, glaube ich, gar nicht überverkaufen, weil es wird dich einfach überzeugen. Ich meine, ich erinnere mich an diese Geschichte, wo der Entwickler Joseph Ferris gesagt hat, irgendwie, wenn irgendjemand keinen Spaß mit seinem Spiel haben sollte, dann zahlt er ihm persönlich irgendwie $1,000 oder $10,000. Und ich war so, hahaha, ja. Und am Ende des Spiels dachte ich, nee, es ist cool, Joseph, kannst du behalten. Ich hatte extrem viel Spaß. Also es ist wirklich, es gibt kein anderes Koop-Spiel auf der Welt, was auch nur im Ansatz mir das gibt, was It Takes Two mir gegeben hat. Nicht mal A Way Out, was ja vom selben Entwickler Joseph Ferris ist. Es hat mir quasi alle anderen Koop-Spiele ruiniert, weil es ist ein dermaßen kreatives, umfangreiches Fest einfach nur. Es ist einfach nur eine einzige Party, die man da feiert. Mhm. Du hast gar nicht die Chance, irgendeine Sache langweilig zu finden, weil du, gerade wenn du den meisten Spaß mit einer Mechanik hast, die nächste Mechanik bekommst, die noch mehr Spaß macht, und dann denkst du gerade, wow, diese Mechanik könnte ich 4 Stunden machen, und dann kommt die nächste Mechanik und macht noch mehr Spaß. Und dazu kommt noch, dass ich wirklich in keinem anderen Koop-Spiel so sehr das Gefühl hatte, zusammenzuspielen. Also das ist ein Spiel, das funktioniert nur im Koop, das basiert auf der Idee, ein Koop-Spiel zu sein. Das ist mechanisch, storymäßig, von der Atmosphäre, alles daran ist ein Koop-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das kann man sich das so vorstellen, dass es ja, also ich habe ja jetzt nur die ganzen Videos und so weiter gesehen, dass es so ein bisschen so wie so eine sequentielle Abfolge ist von Mario Party. Also quasi das hat, es wirkt auf mich halt wie so eine schrille, unglaublich schnelle Abfolge von immer neuen Koop-Ideen, ja, dass du halt mal irgendwie, gut, jetzt musst du halt die Beispiele nennen, aber dass man halt irgendwie zusammen Klavier spielt und dann hat man aber so ein Jump-and-Run-Ding zusammen und dann ist man aber plötzlich wieder woanders drin und so. Ist nicht die Story auch irgendwie, dass es dann ein Ehepaar ist, das irgendwie, jetzt musst du übernehmen.
Genau, völlig richtig. Was du sagen wolltest ist, es ist ein Ehepaar, das kurz davor steht, sich zu trennen.
Ja.
Und gibt dann eine Geschichte mit ihrer Tochter, und die Geschichte ist auch ganz ganz süß und recht nachvollziehbar, wenn man halt so ein bisschen den Fantasy-Aspekt einfach akzeptiert, recht nachvollziehbar erzählt, dass sie dann verwandelt werden in zwei kleine Puppen, die von ihrer Tochter gebaut wurden. Und als diese zwei Puppen dann quasi in ihrem Haus herumlaufen und in ihrem Haus verschiedene Sachen lösen müssen. Und in ihrem Haus heißt halt auch in ihrem Garten oder auf ihrem Dachboden. Und jedes dieser Level hat dann ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Musik, Schnee. Sie sind zu einem Zeitpunkt dann in ihrer Schneekugel drin und so. Schnee, Musik, Liebe, Hass, Garten, Feuer, was weiß ich. Alle möglichen verschiedenen Themen. Es ist ein bisschen so, wie du gesagt hast, dass es ein bisschen eine Abfolge an Mario Party-Ereignissen ist, aber doch noch kohärenter, weil du dich ja die ganze Zeit in dieser einen Welt befindest und die ganze Zeit diese persönliche Verknüpfung zu ihrem Haus hast und Sachen findest, die ihnen gehören, die Dialoge zwischen den beiden hast, wie sie sich dann darüber unterhalten, was sie gerade gefunden haben oder was sie damit verbinden. Gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen open-worldig, aber du bewegst dich ja schon in sehr offenen Arealen und entdeckst einfach die Sachen selbst. Das heißt, es ist nicht eine Abfolge von Minispielen, in die du geworfen wirst, sondern es ist einfach Teil der Welt, in der du dich bewegst, und dann entdeckst du hier was und dann gehst du weiter und entdeckst da was, und dann schwenkt irgendwie übergangslos und schnittlos die Kameraperspektive und plötzlich hast du irgendwie ein Diablo-artiges Action-RPG, und dann schwenkt die Kamera wieder ganz übergangslos und du hast wieder eine völlig neue Mechanik. Und ja, so kann man sich das irgendwie vorstellen. Es ist wirklich das kreativste Spiel, glaube ich, allein von der Fülle der Mechaniken, was ich hier erlebt habe. Und es ist für mich fast nicht vorstellbar, dass da so ein mittelgroßes Team dran gesessen hat.
Ja,
weil jede Mechanik auch perfekt ist.
Ich würde auch mal gerne mit Joseph Farris reden, wie er im Prinzip von A Way Out da hingekommen ist. Weil es man sieht ja, sage ich, spielmechanisch sieht man ja die Verbindungen. Das Way Out war ja auch ein reines Koop-Spiel, das ja auch schon sehr interessante Sachen gemacht hat mit Koop, mit der Idee von Koop. Aber es ist natürlich vom Setting ja was ganz anderes. Also es, in dem Sinne, also gerade in diesem Bruch, finde ich, sieht man halt sehr viel Kreativität. Aber ich finde, beide Spiele, A Way Out, aber vor allem halt It Takes Two, es inspiriert einen auch mehr über dieses Konzept von Koop nachzudenken, weil das, glaube ich, das ist, worüber man ja gar nicht so oft, was man so gar nicht so oft auseinandergliedert, weil Koop ist halt Koop, ne? Spielst halt mit irgendwem zusammen und dann hast du halt, weiß ich nicht, einen Suicide Squad, wo man halt zusammen auf Monster ballert, oder du hast diese Koop-Spiele wie Diablo, wo man halt zusammen Monster wegmacht, oder es gibt sowas wie GTA, wo man dann zusammen Heists erledigt, aber nicht, Koop ist ja nicht gleich Koop. Also es gibt ja auch Koop-Spiele, wo du danach halt ins Bett gehst und sagst, war gut. Und dann gibt es ja Koop-Spiele, die wirklich ein Band zwischen Menschen knüpfen. Und das ist ja, ja was, wo A Way Out auch schon mitgespielt hat, dass du dich halt, indem du dich mit den Charakteren identifizierst, mit diesen beiden Verbrechern, die dann eine Beziehung miteinander aufbauen. Ja, also ich sag mal, das verändert nicht deine eigene Beziehung zu deinem Koop-Partner oder deiner Koop-Partnerin, aber es erschafft halt eine sehr interessante Identifikationsnetz mit diesen Spielfiguren, ne? Womit das Spiel ja dann auch ganz bewusst trickst, ja, ohne zu viel zu spoilern. Mhm. Und von dem, was ich gehört habe zu It Takes Two, ist es da halt sehr ähnlich, dass du in dieser Koop-Erfahrung einfach ein unheimlich interessantes Band aufbauen kannst, je nachdem, mit wem du es spielst. Ja. Und das, die Art und Weise, wie du da eben zusammenarbeitest. Das Wort zusammen ist halt ein großes Wort, ja. Also es kann halt sehr viel bedeuten, von zu, du machst Dinge parallel oder jede Person muss irgendwas machen, damit es funktioniert, bis hin zu, es schweißt dich halt in der Erfahrung extrem zusammen.
Ja, wirklich. Also weil es mechanisch, also so perfekt einfach alles ineinander greift, weil es wirklich keine einzige Mechanik gibt, die man alleine schaffen kann. Also jede Mechanik ist komplett darauf ausgelegt, dass ihr sie zu zweit macht, weil normalerweise eigentlich zu 99% ihr asymmetrische Fähigkeiten habt. Also es hat immer jeder eine Fähigkeit und der andere hat die ergänzende Fähigkeit dazu. Und das heißt, man muss einfach zusammenarbeiten. Es kann nicht einer irgendwie den Controller ablegen und sich eine Pizza holen. Man muss zusammen loslaufen und diese Sachen machen. Und dadurch hat man aber auch so ein unglaubliches Gefühl von, man hat gerade was richtig Tolles zusammen geschafft, wenn man irgendwie das perfekte Timing aufeinander abgestimmt hat und man denkt einfach, mein Gott, sind wir cool zusammen. Das macht so viel Spaß, das perfekte Timing zu finden, das perfekte Rätsel zu lösen, zu verstehen, wie ein Level funktioniert, zu verstehen, wie eine Mechanik gedacht ist, einen Bosskampf zu schaffen, die Bosskämpfe sind auch so unterhaltsam, weil man auch da meistens zwei unterschiedliche Fähigkeiten hat und die irgendwie kombinieren muss und perfekte Timings finden muss. Und gleichzeitig ist es aber auch nie so, dass man Sachen jetzt 8000 Mal versuchen muss und dann frustriert wird, sondern es ist immer so ein Flow. Man ist immer in einem wahnsinnigen Flow drin und wird nie rausgerissen. Also im Grunde, wenn das Spiel nicht so lang wäre, könnte man das an einem Stück durchspielen, weil es keinen natürlichen Pausenpunkt fast gibt.
Ja, Wahnsinn. Also ich muss es echt mal nachholen. Ich muss mir irgendeine arme Socke holen, die das mir zusammen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall jemanden, den du magst. Weil es ist wirklich eine richtig schöne zwischenmenschliche Erfahrung, wenn man es mit der richtigen Person spielt.
Ich meine, ich mag alle Menschen, aber es wäre bestimmt auch witzig, das mit jemandem zu spielen, den man nicht mag. Ja, das wäre, glaube ich, mal ein interessantes Experiment, ob man irgendwie die Kluft dann schließen kann, indem man sich in diesem Spiel halt miteinander verknüpft.
Ja. Das wäre tatsächlich ganz interessant, ja.
Das müssen wir mal machen als redaktionelles Experiment. Wir suchen uns auf der Straße zwei Todfeinde, das wird ja bestimmt irgendwie leicht zu finden sein, und dann lassen wir die zusammen It Takes Two spielen.
Ich müsste mal mit dem Kollegen Wally It Takes Two spielen, mit dem verbindet mich ja eine ewig andauernde Fehde, seit er mir im Büro mal meinen Schreibtischstuhl geklaut hat. Ja. Mal gucken, wie das funktionieren würde.
Also bei mir im Team, da bilde ich Todfeinde aus. Also da, das ist richtig, das würzt halt natürlich auch die Arbeit, ja. Ihr sitzt ja auch, oder habt ihr auch noch zusammen gesessen, da nebeneinander gesessen.
Ja, stimmt. Stimmt. Und haben immer gegenseitig den Stuhl wieder hin und her geschoben. Naja.
Ja, bei uns gibt's mal nur einen Stuhl für zwei Leute.
Ja, leider.
Das ist einer unserer Führungstricks bei GameStar.
Es ist nur ein guter Stuhl, Dibi, das ist das Problem. Man kann ja auch gegeneinander spielen. Es gibt ja auch diese, das sind dann wirklich die klassischen Mario-Party-Momente, wo man dann wirklich auch kurz gegeneinander spielen kann. Die sind auch total super, weil da bist du dann meistens in so einem offenen Areal und findest irgendwas, wo du gegeneinander antreten kannst und Punkte sammeln kannst. Das kann man auch über Stunden machen, da kann man sich so drin verlieren. Meine Lieblingswelt, muss ich auch echt sagen, ist die ganze Schneewelt. Also da habe ich fast geheult, einfach weil die so schön war. Mhm. Tolle Musik, tolle Atmosphäre, toller Story-Moment, tolle Mechaniken, toller Flow, so viele tolle Aktivitäten, die man machen kann, so viele Sachen, die man entdecken kann in diesem Level. Boah, Also das war für mich der Höhepunkt eigentlich von diesem Spiel.
Aber bist du nicht auch der Meinung, dass es nicht genug Schneelevel geben kann? Also das ist doch, Schneelevel sind doch immer die besten Level.
Also ich bin der Meinung, wenn sie Eisphysik haben, gehören sie verbannt, aber ja, ansonsten nee. Ja.
Da habe ich nicht gesagt Eislevel, ich habe gesagt Schneelevel.
Schneelevel, ja, Schneelevel auf jeden Fall.
Riesenunterschied.
Okay, Eislevel nein, Schneelevel ja.
Ja.
Gut, da sind wir uns einig. Ah, Dimi, ich schaue auf deine Liste. Ich weiß nicht, ob ich dir eine Überleitung geben soll oder pass auf, sag du doch noch mal, mach so wie ich vorhin mit dem Organhandel. Sag mir zwei Themen, wie ich überleiten könnte.
Ein Weg wäre zu sagen, apropos gegeneinander antreten.
Ja.
Stichwort auf die Fresse hauen. Und die zweite wäre eigentlich auch genau die gleiche Überleitung. Es gibt zwei Spiele, die mit der Überleitung funktionieren.
Okay, pass auf, Demi. Wo wir gerade von gegeneinander antreten sprechen, du liebst es ja, Leuten auf die Fresse zu hauen, oder?
Virtuell. Ja, ich bin ein friedlicher Mensch. Ja, ich will mal über ein Spiel sprechen, über das ich, glaube ich, noch nie gesprochen habe. Nie mit Sternchen, weil ich mich auch an sehr viel nicht mehr erinnere, weil ich jetzt seit 10 Jahren bei der GameStar bin, ja, wie ich in jedem Podcast betone. Es geht um UFC. So, und das, ich glaube, ich bekomme es nie hin. Selbst mein ehemaliger Mitbewohner hat immer nur so ein bisschen, ne, wenn man so weiß, okay, das ist dem Dimi jetzt ganz wichtig, der mag das sehr gerne, dann hat man ja so eine respektvolle Anteilnahme und sagt dann, ah ja, cool.
Oh, das klingt aber wirklich total schön, wie du das erzählst.
Ja, danke, dass du mich wieder hergerufen hast, um mir was zu zeigen. Das, nee, ich war zwar gerade beschäftigt mit meiner Diplomarbeit, meiner Doktorarbeit, aber klar, nee, ah ja, so war das ja. Aber also ich bekomme es nie richtig hin, diese Faszination rüberzubringen, weil ich selbst auch eigentlich gar niemand bin, der so gerne UFC schaut. Also UFC ist ja im Prinzip Mixed Martial Arts, wie Boxen, nur auch mit Greifen, Würgen, Hebeln, Werfen und Treten.
Ja.
Läuft hierzulande, glaube ich, nur über The Zone. Also wenn man irgendwie einen Banktresor hat, wo man genug Geld hat, um sich das monatlich leisten zu können, dann kann man das da gucken. Aber ist gar nicht so sehr das, was mich interessiert als Zuschauer. Aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich irgendwie gedacht habe, ach komm, weißt du was, probierst du mal Sportspiele aus. Du hast ja schon so viel gespielt. So bin ich ja dann auch zu hier Madden und MLB The Show und Baseball und so gekommen, womit ich euch im Büro immer gequält habe. Und UFC war auch eins davon, weil ich immer gehört habe, okay, UFC ist ein Fighting Game, das ganz anders funktioniert als jedes andere Fighting Game, wo gibt. Und das stimmt. Und ich habe mich in diesem Spiel völlig verloren, in UFC 3 damals und dann auch in UFC 4 und jetzt jüngst in UFC 5. Ist halt ne von EA, das heißt, es gibt immer neue Spiele, an denen, wo sich wenig geändert hat, aber nur alle 2 Jahre, es ist nicht wie FIFA. Und ich habe mich völlig in diesen Spielen verloren, weil sie wirklich ganz anders funktionieren als jedes andere Fighting Game, das ich hier gespielt habe. Und ich habe viele Fighting Games gespielt, ja. Ich bin ja mit Street Fighter aufgewachsen und Tekken und Virtua Fighter und Dead or Alive und auch so kuriosere Sachen wie jetzt zuletzt, glaube ich, Grand Blue Fantasy Versus, also die ganzen Arc System Spiele, Guilty Gear und so. Also ich habe viele Fighting Games gespielt und was die ja alle gemeinsam haben ist, du hast halt deinen Charakter und der haut einem anderen Charakter aufs Maul. Und du hast eine Lebensleiste, die bei jedem Treffer weiter runter tickert und wenn die bei 0 ist, hast du gewonnen. So. Und du hast halt dann, weiß ich nicht, manchmal 4, manchmal 6 Angriffsbuttons mit unterschiedlichen Stärken, leichter Tritt, mittlerer Tritt, harter Tritt und du hast halt deine Feuerbälle und so. Feuerbälle hat UFC nicht, weil dieses Spiel sich darum bemüht, eine Kampfsport-Simulation zu sein. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Idee, weil in UFC steuerst du, also du hast erstmal keine Lebensleiste, weil du auch im echten Leben keine Lebensleiste hast, zumindest keine sichtbare. Und du steuerst im Prinzip
Stoff zum Nachdenken.
Jedes einzelne Körperteil separat voneinander. Mhm. Ja, und wenn du normalerweise ein Fighting-Game spielst, dann ist es ja, ne, gerade die typischen Button-Masher, dann sind ganz viel drück. Und wenn du UFC-Gamepad-Spieler siehst, dann ist es mehr so wie Klavierspielen, ja, weil du ganz, ganz viele Knöpfe miteinander verbindest, weil du dann im Prinzip entscheiden musst, okay, jetzt greife ich an, indem ich mit der vorderen Hand einen kurzen Jab mache und dann versuche ich einen Cross von unten in den Bauch rein oder jetzt versuche ich mal einen Tritt zu machen. Es gibt hunderte Moves, je nachdem, worauf du deinen Charakter geskillt hast. Und du musst wirklich aufpassen auf die Dinge, auf die du auch im echten Kampfsport aufpassen musst. Wenn du zum Beispiel zu oft jemandem vors Schienbein treten willst und der das halt zu oft abwehrt, indem er dir das Knie hinhält, dann brichst du dir dein eigenes Bein. Ja? Mhm. Oder wenn du jemandem in den Bauch reinschlagen möchtest, dann musst du ja tiefer gehen, um halt abzutauchen, um das in den Bauch vom Gegner hinzukommen, dann kann er dir halt einfach einen Ellbogen ins Gesicht pfeffern oder sein Knie. Und dann ist der Kampf sehr schnell rum. Und wenn du, was du zum Beispiel hast, ist eine Ausdauerleiste. Und wenn du zu viele Schläge hintereinander machst, dann bist du nicht nur müde, sondern deine Gesamtausdauer wird auch immer weniger, weil ja in einem echten Kampf man irgendwann auch nicht mehr kann. Das ist ja mit einer der größten Hürden im professionellen Kampfsport, dass die Leute irgendwann keine Puste mehr haben. Gerade wenn der Kampf sich über 10 Runden zieht, dann hängen sie sich irgendwann nur noch in den Armen, als würden sie sich sehr lieb haben. Und auch das simuliert halt UFC. Und damit funktioniert dieses Spiel ganz anders als jedes andere Fighting-Game. Du reißt halt nicht irgendwelche Kombos aneinander und juggelst den Gegner irgendwie durch die Luft, sondern es kann schon manchmal ein gezielter Angriff, wenn er gut ist, reichen, um den Kampf zu gewinnen, wie es auch im echten Wettkampf der Fall ist. Aber manchmal ziehen sich Kämpfe auch über 10 Runden, weil niemand die Oberhand gewinnt. Und es ist auch so wunderbar vielschichtig, wenn du zum Beispiel einen Grappler ausbildest, also jemanden, der halt nicht gut boxen und treten kann, aber dafür gut auf dem Boden ist, dann ist ja deine Strategie, den Feind so schnell oder den Gegner so schnell wie möglich auf dem Boden zu ringen. Und dann hast du halt, dann kannst du irgendwie hebeln und irgendwie in den Arm festhalten und alles drum und dran und irgendwelche anderen Hebel. Und er versucht dich halt von sich runter zu schubsen. Und das ist dann eine ganz andere Art von Kampf, als wenn du auf den Füßen stehst und dann halt Tritte und Schläge austauschst und so. Und es ist so faszinierend, wie tief diese Mechaniken gehen. Ja, und was du zum Beispiel machst, wenn du plötzlich deine Arme nicht mehr richtig funktionieren und du irgendwie versuchst, noch diesen Kampf zu gewinnen, oder wenn deine Beine angeschlagen sind und du nicht mehr richtig stehen kannst. Und dann hast du natürlich, da reden wir jetzt nur von den Kämpfen selbst, aber es gibt ja natürlich einen Karrieremodus, der dann auch über die einzelnen Kämpfe hinausgeht. Und da musst du halt managen, worauf du deinen Kämpfer trainieren willst. Aber du musst natürlich auch schauen, okay, wenn ich halt den jetzt jede Woche bis auf die Knochen trainieren lasse von einem neuen Kampf, dann ist der halt müde. Das heißt, ich muss dem auch Pausen gönnen. Oder wenn er sich im letzten Kampf verletzt hat, dann muss ich schauen, dass er sich erholt. Ja, und dann, was natürlich heutzutage auch wichtig ist, ist Social Media. Ja, wenn dich jemand auf Twitter anfeindet, dann gebietet ja die Ehre, dass man auf jeden Fall zurückfrotzelt. Das ist ehrlich gesagt der Part, den ich am blödesten finde an dem Spiel. Aber auch das ist halt was, womit man sich halt auseinandersetzen muss. Du musst mit Sponsoren dich auseinandersetzen. Du musst dich auch damit auseinandersetzen, dass man älter wird, ja? Dass halt Verletzungen schlechter heilen, dass du irgendwann am Ende deiner Karriere bist. Und dann simuliert das Spiel auch, dass du deinen letzten großen Kampf hast, bevor du halt retirest. Und solche Sachen hast du da halt drin. Und das ist ein unheimlich, also ne, Simulation ist immer noch, es ist jetzt nicht irgendwie, du brauchst kein Studium, um das Spiel zu spielen. Es ist jetzt auch kein irgendwie Football-Manager oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein unheimlich faszinierendes Spielprinzip, selbst wenn man UFC gar nicht so spannend findet. Mhm. Und das gibt es, finde ich, nirgendwo sonst in der Art. Es gibt zwar vergleichbare Spiele, gab es früher mal, so Fight Night, und es gab ja auch mal Undisputed. Also da werden viele Fans von dieser Art Spiel sagen, das gab es aber nicht. Aber aktuell gibt es kein Spiel, das so ist wie UFC. Was schade ist, weil gerade EA tut Konkurrenz immer ganz gut, weil sie zwingt, mehr zu machen, als nur die Zahl im Jahr zu ändern, wenn sie das nächste Spiel rausbringen.
Das ist ja ganz absurd. Das klingt extrem komplex und interessant. Und ich habe da tatsächlich noch nie von gehört, dass das überhaupt so ein komplexes Ding ist. Ich bin ja entgegen, glaube ich, der allgemeinen Auffassung, habe ich gar nichts gegen Fighting Games. Ich mag Fighting Games, denn Shenmue ist ja im Herzen auch nur Virtua Fighter mit Open World. Und ich mag Fighting Games oder zumindest Fighting Game Mechaniken, sofern sie mit noch irgendwas anderem umwoben sind. Also wenn ich nicht Gabelstapler fahren kann wie in Shenmue, dann ist es für mich nichts. Aber es klingt sehr komplex. Wie bist du denn, also... Ich bin gerade völlig, wie kommt man denn dazu, Demi? Ich bin völlig,
Das ist tatsächlich eine recht absurde Geschichte, weil UFC 3, das war glaube ich 2017 oder so, da hatten wir einen Podcast, glaube ich, gerade gegründet, um die Zeit rum. Da habe ich mich so in diese Welt der EA-Spiele ja reingefuchst, und UFC 3 hatte Ultimate Team. Mhm. Und zwar so, dass du aber nicht irgendwelche Fighter aus Booster Packs gezogen hast, sondern du hast Manöver aus Booster Packs gezogen. Das war eines der absurdesten Pay-to-Win-Systeme, die ich je erlebt habe. Stell dir mal vor, du machst eine Stickerpackung auf und da ist dann ein Faustschlag drin oder ein Tritt oder ein Wurf. Und dann konntest du halt höherwertige Varianten von diesen Schlägen und so weiter. Das war ein absurd beklopptes System. Mhm. Und das sie dann aber auch in UFC 4 und 5 gestrichen haben, weil hat halt keiner gespielt. Aber das war so eine absurde Idee, dass ich dachte, das muss ich mal ausprobieren. Ich muss das mal spielen. Wer macht denn das und so? Und das, ich meine, ich habe da natürlich kein Geld für ausgegeben, aber also für diese Mikrotransaktionen. Aber ja, so bin ich da ein bisschen reingekommen. Ich habe dann halt vor allem die Karriere gespielt. Und dann bin ich irgendwie daran hängen geblieben. Und das ist dann im Multiplayer, ist es halt auch nochmal eine ganz eigene Erfahrung, weil natürlich die echten Leute cleverer sind. Und da verlierst du auch Kämpfe, weil der Gegner die ganze Zeit vor dir wegrennt. Ja, weil er die ganze Zeit in diesem Oktagon einfach auf Distanz bleibt und lässt seine Tritte so lange ins Leere gehen, bis du irgendwann müde bist. Und auch das, in welchem Fighting Game gibt's sowas, ja, dass du quasi verlierst, weil du halt dauernd daneben haust, ja. Und ja, das, also, es ist jetzt nichts, was ich jeden Abend spiele, aber immer mal wieder, habe ich so richtig intensive Wochen, wo ich dann diese Karriere einmal völlig ungesund durchsuchte und dann allen davon erzähle, wie toll das war. Und absolut niemand spielt danach UFC, weil es immer noch UFC ist. Aber ich finde es trotzdem großartig. Und es ist halt wirklich, das muss man auch sagen, es ist halt wirklich eins von den zahmsten EA-Spielen. Also es gibt zwar immer noch Mikrotransaktionen drin, da kannst du dann so Unterhosen und so weiter kaufen für deine Fighter. Aber das ist mittlerweile so neben der eigentlichen Erfahrung im Vergleich zu jetzt einem FIFA oder einem Madden, dass ich sage, das ist das eine EA-Sportspiel, dass du halt auch zocken kannst, wenn du keinen Bock auf Ultimate Team hast.
Mhm. Also kannst du mittlerweile auch einen Faustschlag oder kannst du dich nur mit Treten wehren oder so?
Ich habe aber mein absolutes Lieblingsmanöver, das muss ich unbedingt im echten Leben lernen, ist, da habe ich mit einer Kämpferin gekämpft und die war halt eine Grapplerin und da kannst du, wenn der Gegner dir die Hand aus Versehen hinhält, kannst du diese Hand nehmen und im Prinzip wie so eine Spinne, Skateboard-Spinne, sage ich jetzt völlig absurd, aber kannst du um ihn rum dich wickeln und ihn dann auf den Boden legen, ja? Also du kannst aus dem Stand ihn halt mit den Beinen so auf den Boden zwiebeln, dass er dann bei dir im Würgegriff liegt. Und das muss ich unbedingt lernen, so weiß ich nicht, für den Alltag. Wenn ein Fahrkartenkontrolleur kommt in der U-Bahn, dann sofort, jetzt geben Sie mir mal bitte Ihren Fahrschein und dann direkt die Hand nehmen und dann auf dem Boden zwiebeln, liegen bleiben und dann, naja, muss man wahrscheinlich trotzdem zahlen. Nein, ich bin ein friedliebender Mensch, ja. Ich würde nie
sowas
machen. Aber es sieht sehr mega witzig aus, glaube ich.
Okay, jetzt ist die Frage, fühlst du dich von mir angemessen angehört oder hast du auch das Gefühl, dass ich jetzt nur nett sein wollte?
Ich muss meinen Hut ziehen, aber du machst es ja halt auch professionell. Du kannst sehr gut interessiert schauen. Also das finde ich sehr gut.
Ich will auch ehrlich mit dir sein, ich werde es auch nicht spielen danach, aber interessiert war ich wirklich.
Okay. It's something.
Ja.
Mach ja hier auch keine Werbung für ein Spiel, ja?
Das eben. Wir wollen ja hier, ist hier ja auch kein Wettkampf oder so.
Nee. Aber ich glaube, du gewinnst.
Ich habe noch ein Spiel, wo wir beide gewinnen im Zweifel, weil wir es beide gespielt haben. Nämlich ist das Nier und insbesondere Nier Automata. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt nennen soll. Weil ja, ich muss jetzt diese unsympathische Person sein und sagen, alles, was ich über Automata sagen könnte, wäre schon zu viel verraten, weil es ist so. Es ist leider so. Und deswegen überlege ich gerade, was man dazu sagen kann, ohne dass es zu viel ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass gerade Nier Automata, weil das habe ich mehr gespielt als den Vorgänger Replicant, auch so ein Spiel ist, was schon in den ersten 30 Minuten komplett zwischen den Genres springt. Also es ist ein Experte darin, Genres fließend zu wechseln, je nach Situation. Es ist irgendwie am Anfang, ist teilweise ein Twin-Stick-Shooter, es ist ein Side-Scroller.
Ja, so ein Shoot'em-up, ne, wo man mit einem Raumschiff mäßig
oder so von oben und dann so als Side-Scroller irgendwie so ein Twin-Stick-Shooter machst, dann ist es irgendwie ein Side-Scroller, wenn du irgendwo hochläufst und wenn du vielleicht irgendwie so Gegner von vorne kommen hast. Es ist die meiste Zeit aber wie so ein Open-World- Rollenspiel mit so Third-Person-Perspektive. Manchmal ist es so ein Hack-and-Slay-Kampfsystem. Es wechselt total fließend und es ergibt immer Sinn tatsächlich. Und das allein ist schon was sehr Besonderes, weil manchmal wirklich einfach nur eine Treppe hochzugehen in diesem Spiel eine totale Erfahrung ist, weil du nicht einfach nur stumpf eine Treppe hochgehst, sondern du gehst eine Treppe hoch, die Kamera wechselt, die Musik wechselt, alles ist dynamisch. Du gehst wirklich extrem dynamisch diese Treppe hoch und hast das Gefühl, hier passiert gerade was ganz Großes, während ich diese Treppe hochgehe. Also alles ist irgendwie eine Erfahrung in diesem Spiel. Es hat ein extrem smoothes Kampfsystem. Es hat ein sehr interessantes so Chip-System, bei dem du dir Erfahrungen implantieren kannst. Du spielst ja einen Androiden und du kannst dir so Erfahrungen, Fähigkeiten, Features implantieren, die teilweise auch komplett game-breaking sind, im schönsten Sinne, weil du komplett absurde Sachen teilweise freischalten kannst. Es hat eine atemberaubende Welt mit irgendwie Szenerien von einer Wüste bis hin zu einem Freizeitpark, die so einzigartig sind, mit atemberaubender Atmosphäre, fantastische Musik.
Gerade der Freizeitpark
Musik.
Ist krass, den vergisst man nicht, wenn man da einmal war. Auch nee. Da nimmt ihr Spoiler nicht, aber das vergisst man nicht.
Der Freizeitpark ist, also hat mich wirklich auch völlig leer zurückgelassen, weil er zu
auch unabhängig
gut war.
Davon, dass du Freizeitparks eh liebst.
Ja.
Aber, ja.
So ein tolles Level, weil es auch einfach im Kontext mit der Story was so anderes ist, weil du vorher in einer sehr postapokalyptischen Welt unterwegs bist und sehr leere und teilweise wirklich, also fast schon wirklich vereinsamte Orte einfach durchstreifst und dich ganz komisch fühlst manchmal und dann bist du plötzlich in diesem Freizeitpark, der voller Leben und voller Freude und voller Atmosphäre ist und wie das dann alles zusammenhängt, ist ganz fantastisch. Und dann, das hat man vielleicht schon ein, zwei Mal gehört, auch wenn man es nicht gespielt hat, das Spiel hat mehrere Enden, 26. Und wenn man es einmal beendet hat, dann geht es eigentlich erst so richtig los. Weil du dann weißt, was bestimmte Dinge sind, was du vorher nicht weißt. Und dann spielst du nochmal und dann ist das plötzlich ein anderes Spiel, weil du einen gewissen Kontext kennst.
Ja.
Und du musst es mehrmals spielen, um quasi das ganze Spiel mit dem ganzen Kontext zu erleben. Und dann gibt es irgendwann eine Art True Ending. Und wie gesagt, da bewege ich mich auf ganz dünnem Eis. Da will ich nicht zu viel verraten. Aber es ist wirklich einzigartig. Nie wieder in irgendeinem Spiel sowas erlebt. Was dazu noch kommt, ist jedes Mal, wenn du stirbst, dann stirbst du tatsächlich. Also es ist direkt zu Beginn auch etabliert, dass das Bewusstsein der Androiden in einen neuen Körper gepflanzt wird, wann immer man stirbt. Das ist was auch ganz am Anfang direkt passiert. Ist auch Teil der Story. Ganz wichtiger Faktor, von dem wir am Ende alles zusammenkommt. Und was für mich immer ganz besonders ist, es kann wirklich nur ein Videospiel sein. Es könnte kein Film sein oder ein Buch oder ein Comic. Es funktioniert nur als Videospiel.
Sie haben ja sogar ein Anime, glaube ich, rausgebracht. Der läuft seit letztem Jahr auf Crunchyroll.
Ja.
Der auch jetzt nicht sau schlecht ist oder so, aber es ist, wie du sagst, du musst es gespielt haben.
Ja.
Um es halt, ja, nachvollziehen. Also auch emotional so fühlen zu können, wie es halt notwendig ist bei der Story.
Ja.
Bei mir ist es quasi umgekehrt im Vergleich zu dir. Ich habe Replicant mehr gespielt als Automata. Ich habe Automata nur, glaube ich, einmal durchgespielt, was halt, wie du sagst, ist genauso, als hätte man es keinmal durchgespielt. und dafür aber Replicant, den Vorgänger, fünfmal. Den musst du auch fünfmal spielen, wenn du alle Enden haben willst. Aber ich glaube, die beide Spiele gehen halt in eine ähnliche Richtung, wenn man, also es ist, eigentlich kann man sie zusammenspielen,
ja.
Weil es, also ich glaube, Automata ist ja die Fortsetzung von dem fünften oder vierten Ende von irgendeinem von diesen Nier-Spielen. Also Nier selbst, also Nier Replicant ist ja auch nicht der erste Teil, sondern das basiert ja ursprünglich auf dieser, wie heißt es, Drakengard-Serie. Also es ist ein Kaninchenloch, in das ihr euch gerne mal reinbegeben könnt, nachzuvollziehen, ja, wie diese ganzen Geschichten miteinander zusammenhängen. Aber ihr müsst nicht Nier Replicant gespielt haben, um Nier Automata genießen zu können. Das ist, glaube ich, noch wichtig.
Ja.
Aber wie du auch sagst, diese Kombination aus Stimmung, aus der Musik. Musik ist immer so schwer in Podcasts zu beschreiben, weil es gibt so viele Spiele mit guter Musik. Aber ich finde, die von den Nier-Spielen, die trägt sehr zu der Atmosphäre des Spiels bei. Diese Atmosphäre, die Charaktere und aber auch wie diese Welten, finde ich, die wirken immer so unbelebt, obwohl da ja Leute rumlaufen. Und das ist ja aber auch Teil der Geschichte. Also
ja,
ich finde, gerade Nier Replicant spielt da sehr mit, dass das Spiel technisch halt wirklich gurkig aussieht, abgesehen von den tollen Cutscenes. Also super karge Landschaften und super sterile NPCs. Aber es macht im Prinzip aus dieser Not, aus dieser technischen Limitierung durch die Story wiederum eine Stärke. Und auch hier muss ich halt oberflächlich bleiben, weil jeder Spoiler wäre ein Verbrechen. Und in Nier Automata ist es ja ähnlich, dass halt alles seinen Grund hat.
Ja.
Und auch dieser Freizeitpark, ja, dieses Belebte, was du meintest, hat ja seinen ganz eigenen Twist und so. Also es ist wirklich was, vor allem in puncto Atmosphäre und Story, wo ich sagen würde, das gibt es sonst in keinem anderen Spiel. So auch nicht im Vergleich zu anderen JRPGs. Es ist ja nicht wirklich ein JRPG, es ist ja mehr in Richtung Action-RPG.
Ja.
Aber ja, also unglaublich schöne Geschichte, unglaublich unvergessliches Erlebnis.
Ja, also die Musik, du sagst es richtig, kann man extrem schwer beschreiben, aber es ist so Musik, die dich potenziell komplett aus dem Leben kegelt.
Ja.
Also du hörst irgendwie einen Soundtrack und denkst dir, gut, ich kann jetzt für den restlichen Tag nicht mehr aufstehen, weil ich muss darüber nachdenken, was dieser Song mit mir gemacht hat. Es ist wirklich sehr, sehr emotional. Was auch sehr clever ist, ist tatsächlich dass die Sprachen von den Songs, die teilweise Vocals haben, teilweise nicht, aber wenn sie welche haben, sind diese Sprachen manchmal sehr gemixt, also zwischen Japanisch, Englisch, Französisch, irgendwelche Einschläge, Deutsch. Und das ist tatsächlich sehr cool gemacht, weil es fast schon wie so ein eigener Akzent ist, wie so eine ganz eigene Sprache, die auch in dieser Welt Sinn ergibt, weil es in der fernen Zukunft spielt und du dir denkst, ja, es würde Sinn ergeben, dass Sprache sich vielleicht in diese etwas abstraktere Richtung entwickeln würde, wenn eben gewisse Ländergrenzen aufgehoben werden und so. Alles in diesem Spiel ergibt Sinn, versprochen. Jede Designentscheidung, alles, wie Dinge aussehen, wie gewisse Charaktere sich vielleicht schon in den ersten Sekunden verhalten, ergibt am Ende alles Sinn. Also wann immer ihr denkt, oh, jetzt hat aber jemand komisch geguckt, ja, das hat einen Grund, dass er komisch geguckt hat. Oder ich weiß nicht, wenn ihr euch denkt, warum sieht das eigentlich so aus oder warum ist das eigentlich so aufgebaut, dann hat das sehr wahrscheinlich einen Grund. Selbst die Helligkeitseinstellung im Menü ist Teil des Spiels, weil man einen Androiden spielt und in einem Dialog seine eigene Helligkeitseinstellung in seinen eigenen Augen vornimmt. Also alles ist eine kohärente Welt. Ganz, ganz toll.
Es ist sehr, sehr cool. Ich habe auch vor Jahren, also ich habe das gespielt, Nier Replicant 2021, als so die Pandemie gerade so voll mittendrin war. Also genau, und da habe ich auch einen Artikel geschrieben, irgendwie, der war recht plakativ, die Headline irgendwas in Richtung von wegen, ich hasse Nier Replicant, aber spielt es trotzdem, weil ich diese Nebenquests, ich habe das Spiel ja zu 100% gespielt, ich fand diese Nebenquests von Nier Replicant absolut scheußlich. Das ist so eine schreckliche Beschäftigungstherapie. Auch da Teil der Geschichte, aber absolut schreckliche Beschäftigungstherapie. Es hat mir die Seele ausgesaugt. Aber die Geschichte selbst, auch dieses Leid der Charaktere und wie sie damit umgehen, war was, das ist jetzt komplett subjektiv, aber das war was, was mir während der Pandemie, also schon mir tendenziell nicht gut ging, wie vielen von uns auch, weil die ganze Isolation halt belastend war. Fand ich das sehr inspirierend, und aus der Warte auch. Also ich finde, es lohnt sich, diese Spiele mal zu spielen und unbedingt dran zu bleiben, selbst wenn sie am Anfang vielleicht nicht so klicken, weil sie sind schon manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ich finde auch nach Nier Automata, wenn man denkt, okay, jetzt muss ich das Ganze nochmal spielen. Aber da dran zu bleiben lohnt sich, und um mal zu schauen, was macht das mit mir als Person? Weil ich glaube, es ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie du als, kann man ein Stück weit für alle Spiele sagen, aber ich glaube, in dem Fall bei Nier ist es sehr interessant, sich da auch selbst zu beobachten, wie man über die Charaktere nachdenkt, was die Musik für Stimmungen auslöst, wie man damit interagiert und so. Und danach wird man so oder so ein Gefühl der Leere in sich tragen.
Ja, aber eigentlich schon in der ersten Sekunde. Also wenn man das erste Mal auch in Automata auf dieser quasi Raumstation ist, wo man dann seinen neuen Körper zugewiesen bekommt und so weiter, es ist das beklemmendste, leerste Level, was ich je erlebt habe. Es ist wirklich Kunst, sowas zu machen.
Das ist wie bei 2001, dem Film, diese Raumstation, wo alles halt so steril ist und man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass hier irgendjemand wirklich lebt. Ja, aber es ist auch da. Ne?
Es ist dann auch in Schwarz-Weiß und so, und er hat keine Musik am Anfang. Du bist in völliger Stille, extrem beklemmend auf die beste Art. Also wenn ihr gerne Beklemmung fühlt, das ist euer Spiel.
Und wer fühlt das nicht gern? Ja?
Eben. Man muss es übrigens auch nicht 26 Mal durchspielen. Nee. Viele davon sind auch irgendwie Meme-Enden oder einfach nur Enden, die darauf basieren, dass man vorzeitig stirbt. Ich glaube, es gibt so drei Hauptrouten, die man im Nachfolger spielen kann. Und in Replicant meintest du, sind es fünf Enden.
Ja, aber nicht alle davon gleich lang. Also es gibt, es ist jetzt nichts, wo man 100 Stunden mit beschäftigt ist. Keine Sorge. Vor allem, wenn ihr euch nicht auf die schrecklichen Sidequests einlasst. Also in Replicant, in Automata, weiß ich es nicht.
Da haben sie es, glaube ich, ein bisschen runtergefahren. Ja. Es gibt auch welche, aber die ergeben auch immer Sinn. Also die sind auch ein bisschen belohnender, glaube ich, relativ schnell, weil du, wenn du sie dann beendet hast, auch manchmal am Ende einfach schon einen sehr belohnenden Dialog oder irgendwie eine belohnende Info bekommst. Also es ist, ja. Man kann natürlich auch viel grinden, wenn man irgendwie nach Chips sucht und so, aber das muss man auch nicht.
Muss man nicht, nehmen.
Ach so, Demi, ich habe gehört, du haust richtig gern Leuten auf die Fresse.
Ich habe heute so viele Kampfspiele, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch eins, über das ich sprechen will, nämlich Sifu.
Ja.
Weil das ist ein Spiel, das habe ich getestet, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Und auch da den Test aufgemacht mit, dass das quasi der, also kein Test hat mich so sehr gebrochen wie der von Sifu. Weil normalerweise, ich habe ja für Games da lange die Souls-Spiele gespielt. Elden Ring war, glaube ich, das erste, was dann Elena getestet hat und nicht mehr ich. Ein Glück, ja, so kann ich nämlich Elden Ring nach meinem eigenen Tempo spielen. Bin ich immer noch dankbar. Und Sifu, also ich bin Light gewöhnt, ja, das will ich damit sagen. Aber Sifu war ein Spiel, wo ich dachte, weil du es ja auch nicht weißt, bevor es rauskommt, da dachte ich, das hier ist, Alter, das Spiel ist doch kaputt. Das ist kaputt, das kann nicht deren Ernst sein. Das ist so gnadenlos, so, also selbst im Vergleich zu einem Sekiro oder zu einem Dark Souls, da hast du ja immer noch so Auffangnetzmechanismen, selbst wenn sie manchmal unsichtbar sind, die dich davor schützen sollen, endgültig aufzugeben. Sei es, dass du halt grinden kannst oder dir halt diese Summons rufen kannst oder so. Aber Sifu hat das nicht. Im Gegenteil, je mehr Anläufe du brauchst, um eine Mission zu schaffen, du bist ja da so ein Kämpfer oder eine Kämpferin, das kannst du dir aussuchen und musst im Prinzip Rache üben an so einer Bande von anderen Kämpfern, ja, Wing Chun-Kämpfern, die halt deinen Vater umgebracht haben. Super klassisch. Und je mehr Versuche du brauchst, um ein Level zu schaffen, desto älter wirst du beim Spielen. Bis zu dem Punkt, wo du halt irgendwann über 70 bist. Und wenn du dann scheiterst, dann ist das Spiel vorbei. Also du hast sozusagen eine begrenzte Anzahl an Versuchen und dann musst du die ganze Kampagne von vorne anfangen. Eine Kampagne, die ohnehin schon so sauschwer ist, dass man kaum über das erste Level rüberkommt, wo du dir denkst, das, what the fuck, ja. Und dann kam aber, ist das Review-Embargo gefallen, das war um die Zeit vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, und internationale Tests sind online gegangen. Und da haben die dann geschrieben, was für ein fantastisches Spiel das ist und so weiter und so fort. Unser GameStar-Test ist nicht online gegangen, weil ich damals sagte, das müssen die erst patchen und so. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass ich der Einzige bin, der dieses Spiel nicht geschafft hat. Was ist denn jetzt hier los? Ja, dann habe ich mir das mitgenommen in meinen Weihnachtsurlaub, ja, oder mit nach Hause nach Trier, wo ich dann Weihnachten verbracht habe. Und gesagt, ich werde dieses Scheißspiel jetzt durchspielen und ich werde das testen. Und es wird ein Test for the ages werden, ja. Und habe mich da hingesetzt und wirklich, also mich da durchgebissen. Und als es dann Klick gemacht hat, dachte ich, das ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und zwar gar nicht so sehr auf diese typische Dark Souls Art und Weise, dass du halt diesen Boss dann endlich schaffst und denkst, oh, es war so schwer und umso schöner ist es, dass ich es endlich geschafft habe. Sondern es ist wirklich, dieses Spiel zwingt dich, es zu meistern, wie du auch echten Kampfsport meistern würdest. Indem du wirklich dieses Kampfsystem in seiner Tiefe lernst, weil bei Dark Souls zum Beispiel geht es ja ganz viel nur so um so das Wiedererkennen von Mustern, ja, die Gegner, die Hauptschwierigkeit bei den Souls-Bossen ist ja, dass sie ihre Muster immer mal wieder abwechseln, ja, diese typischen zurückgehaltenen Schläge, wenn er ausholt und dann kurz abstoppt und dann, um dich halt aus dem Gleichgewicht zu bringen oder so. Das macht Sifu auch, das muss man da auch lernen, aber Sifu hat halt ein extrem tiefes Kampfsystem mit unglaublich vielen Möglichkeiten und Manövern, die du machen kannst, um halt die Gegner auf die Bretter zu schicken. Und wenn du das nicht meisterst, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, das trocken zu üben und zu lernen, dann wirst du da scheitern. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, bist du ein absoluter Gott in diesem Spiel. Und das hat so einen Spaß gemacht, wenn du, alleine der erste Boss, das ist so ein Typ mit einer Machete, der halt dann vor dir rumwirbelt. Ein bisschen so wie aus diesem, das Spiel ist auch voller Anspielungen auf alle möglichen Kampfsportfilme. Mhm. Und es ist ein bisschen, das erste Level erinnert sehr stark an The Raid, den Film. Da hast du halt auch so einen Boss, der halt mit der Machete rumwirbelt und so. Und beim ersten Versuch säbelt er dich halt sofort weg. Und wenn du dann aber irgendwann es geschafft hast, also das wirklich gemeistert hast, dann, also der berührt nicht mal die Luft um deinen Kopf. Du weichst halt allem aus, was der macht. Das ist halt genau wie bei Dragon Ball, dieser Moment, wenn Son Goku vom Training zurückkommt und alles wirkt halt gescheitert und so und dann taucht Son Goku auf und plötzlich ist dieser überkrasse Vegeta oder so, alle Schläge gehen einfach nur noch vorbei am Kopf. Ja. Und es macht dir nichts mehr und du steckst das so weg und du spielst schon fast mit dem Feind. Und schickst ihn dann halt auf die Bretter. Und so ist halt Sifu die ganze Zeit. Das Spiel hat nur, glaube ich, 5 Level. Aber dadurch, dass du eben jeden Raum im Prinzip erstmal lernen musst, meistern musst, verinnerlichen musst, jede Mission auch komplett neue Mechaniken bringt und so, bist du am Ende an einem Punkt, wo du denkst, ich bin unglaublich gewachsen an diesem Spiel. Und dann kannst du es nochmal spielen, weil die Story ist ähnlich wie Hotline Miami, dass sie nicht sehr komplex ist, aber sehr interessant erzählt. Mhm. Und du kannst das Spiel nochmal spielen. Und wenn du die Endgegner verschonst, dann statt sie zu töten, ja, also auf deine Rache verzichtest und bestimmte andere Dinge beachtest, die ich jetzt nicht spoilern will, dann schaltest du halt ein alternatives Ende frei, das dir überhaupt erst diese ganze Geschichte mal erklärt und was eigentlich da die Sache ist und warum da überhaupt die deinen Vater umgebracht haben und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr, 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 sehr spannende und spaßige Erfahrung. Aber auch diese Art, das sind ja die Entwickler, was haben die vorher gemacht? Ich glaube, Absolver heißt das oder so. So ein Multiplayer-Fighting-Game in einer ganz ähnlichen Spielmechanik. Mit so Hasen, die kämpfen. Fand ich nicht so interessant, weil ich bin kein Hase. Aber Sifu ist einfach von der Art, wie die Kämpfe funktionieren, vom Kampfsystem und so weiter. Das gibt es kein zweites Mal. Auch die Art und Weise, wie es orchestriert ist. Und mittlerweile haben sie dann auch per Patch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade nachgereicht. Das heißt, selbst wenn ihr sagt, das ist mir zu hart und ich kann das wirklich verstehen, dann könnt ihr das Spiel eben auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad spielen und zumindest die Geschichte genießen und euch da so ein bisschen rantasten. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ihr nicht bereuen werdet. Auch da, wie viele Spiele, über die wir heute gesprochen haben, es ist halt eine eher kleinere Produktion und du merkst, dass die Entwickler absolut keinerlei Grenzen hatten, ihre Kreativität frei umzusetzen und das kommt dem Spiel halt zugute.
Also dieses Spiel gehört halt auf jeden Fall auf diese Liste, obwohl man da nicht Gabelstapler fahren kann. Ich lasse es trotzdem durchgehen, weil es ist, glaube ich, es gehört auf jeden Fall auf diese Liste.
So, letzter oder was? Machst du jetzt den letzten?
Ich mache jetzt den letzten. Das ist unmöglich, eine Überleitung dafür zu bauen, weil das ist ein Spiel, das ich... Also ich habe ja bis vor einiger Zeit noch hauptsächlich in der Textredaktion mit dir zusammengearbeitet und habe unter deiner Leitung damals eine Kolumne geschrieben zu diesem Spiel. Und wir haben neulich im Büro darüber gesprochen und da meintest du, wann machen wir eigentlich mal einen Podcast dazu? Und ich dachte, nun, das wird nicht passieren, glaube ich. Aber vielleicht kann ich es in diesen Podcast einbauen. Denn, oh mein Gott, es ist die Sims 2 für den Nintendo DS. Und ich wünschte, es hätte einen anderen Namen, weil es hat mit Sims 2 fast nichts zu tun. Es ist ein komplett anderes Spiel. Und bräuchte eigentlich einen eigenen Namen, damit ich nicht immer sagen müsste, die Sims 2 für den Nintendo DS. Man erinnert sich vielleicht noch an eine Zeit, in der Spiele für mehrere Konsolen rauskamen und teilweise auf anderen Konsolen wirklich andere Spiele waren. Das ist aber noch, das geht noch drei Schritte weiter. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, ah ja, das ist auf dem einen ist das halt ein 3D-Jump'n'Run und auf dem anderen ist es eher ein 2D-Jump'n'Run, aber es sieht irgendwie doch ähnlich aus. Nee, es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. Weil es ist, ja, auch hier wieder, schwierig ein Genre zu definieren, ein Story-Adventure mit Lebenssimulationsmix und auch völlig surreal. Surreal fast schon auf eine Art wie Pathologic.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist Pathologic 2 nur ein bisschen anders, ja.
Es ist tatsächlich gar nicht mal so unähnlich zu Pathologic. Ha, guck an. Wo fängt man da an? Das ist ein Spiel, das damit startet, dass man, es sieht übrigens total hässlich aus. Also wenn ihr das gerade als Video guckt, ist es natürlich ein furchtbar hässliches Spiel, weil es auf dem den ersten Nintendo DS erschienen ist. Kann man leider nichts machen, aber da steckt so viel Schönes drin. Weil es fängt damit an, dass man als Charakter, den man sich selbst erstellt, in Merkwürdighausen landet. Und das ist auch wirklich die einzige Verbindung zu die Sims 2, weil das ja da auch eine Stadt war, in der man spielen konnte. Du landest in Merkwürdighausen, also das ist so eine Wüstenstadt, so ein bisschen wie Nevada oder so, ein bisschen amerikanische Wüstenstadt halt.
Bisschen Area 51-mäßig, ne? Genau. So Roswell, ja.
Genau. Es hat so sehr starke Alien-Verknüpfungen. Und es ist ohnehin auch eine sehr kuriose Stadt, weil diese ganze Stadt besteht irgendwie nur aus einer Kuhweide, einer Polizeistation, einem Supermarkt, einem Saloon, einem Bürgermeisterbüro und einem Hotel. Das ist die ganze Stadt. Und man fragt sich, wie funktioniert diese Ökonomie? Man weiß es nicht, aber das Hotel ist wohl der wichtigste Faktor dieser Ökonomie. Denn man strandet in der Wüste, sein Auto geht kaputt und man erfährt, dass vor wenigen Stunden der Besitzer dieses Hotels spurlos verschwunden ist. Also wird gesagt, ja mein Gott, jemand anders ist jetzt gerade nicht hier, du übernimmst jetzt das Hotel. Und ab da... Der Hotelbesitzer, der verschwunden ist, hat übrigens auch noch einen mysteriösen Brief hinterlassen. Also da fängt es schon an, ganz komisch zu werden. Und ab da ist es eigentlich eine Art Hotelsimulation, Hotelmanagement-Simulation, weil man eben auch sehr viel mit Geld hantiert, sehr viel irgendwie Verbesserungen für das Hotel freischaltet, irgendwie neue Räume, neue Einrichtungen findet, versucht Leute in die richtigen Zimmer einzuquartieren und zu den richtigen Zeiten wieder auszuchecken und irgendwie halt den Komfort zu erhöhen von diesem Hotel. Gleichzeitig spielst du aber noch diese ganze Story und gleichzeitig, und das ist das eigentlich Besondere an dem Spiel, läuft es in Echtzeit ab. Also es liest die Zeit von deinem Nintendo DS aus.
Wie Animal Crossing. Genau, wie Animal Crossing.
Und es gibt, ich habe überlegt, mir ist kein oder kaum ein anderes Spiel eingefallen, was das gemacht hat, dass es so krass darauf basiert, in Echtzeit zu laufen. Das war tatsächlich so ein Nintendo DS-Ding irgendwie. Und diese ganzen Stories, die du spielst, basieren dann eben auch auf der Zeit, die gerade ist. Also an gewissen Wochentagen haben gewisse Sachen geöffnet oder auch nicht. Zu gewissen Uhrzeiten haben gewisse Sachen geöffnet oder auch nicht. Du kannst gewisse Quests nur in der Nacht machen oder du musst wirklich mehrere Tage in Echtzeit warten, bis eine Quest abgeschlossen ist. Oder, mein Gott, du kannst auch die Zeit vorstellen natürlich von deinem DS, aber was dann passiert, ist, dass du deine Alien-Invasion in der Stadt kriegst. Und die Alien-Invasion ist Stoff meiner schlimmsten Albträume gewesen damals, weil die aus irgendeinem Grund mit einem Soundtrack hinterlegt ist, der mich einfach beendet, menschlich. Es ist der unheimlichste Soundtrack, den ich je gehört habe. Das ist so ein unheimlicher Song. Wann immer ich den gehört habe, bin ich gestorben, weil ich ja meistens auch irgendwie nachts heimlich unter der Bettdecke gespielt habe, weil ich irgendwie als Auftrag bekommen habe, ein verdächtiges, menschengroßes, rumpelndes Paket in der Wüste zu vergraben und nie wieder darüber zu sprechen. Und das hatte dann eine ganz neue Metaebene, weil ich irgendwie mit 10 Jahren heimlich nachts unter der Decke gespielt habe und jemanden lebendig in der Wüste vergraben musste und wusste, ich kann niemandem davon erzählen, weder im Spiel noch in echt, und habe mich wie ein Verbrecher gefühlt. Ganz wild. Es ist auch eine absurde Atmosphäre dafür, dass es eigentlich ein technisch so hässliches Spiel ist, weil auch natürlich das Wetter je nach Tag unterschiedlich ist. Manchmal schüttet es irgendwie aus Strömen, hat eine ganz komische Atmosphäre dann. Manchmal wehen so Steppenläufer vorbei, manchmal ist es ganz nebelig und es ist immer komisch. Du hast immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht in dieser Stadt. Die Charaktere sind super merkwürdig, die Mechaniken sind alle super merkwürdig, die Aufgaben, die du kriegst, sind komisch und fühlen sich alle irgendwie ganz falsch an und unheimlich. Und es hat oft mit irgendwelchen geheimen Kults zu tun oder der Mafia oder Tod und Leuten, die gestorben sind. Einfach ein Gänsehautspiel. Mit so vielen abstrusen Mechaniken, die hier gerade alle gar nicht reinpassen, aber ich will sie eigentlich alle erzählen.
Aber ich finde es ist nach wie vor so faszinierend zu hören. Ich meine, ich kenne ja die Geschichte um das Spiel schon, aber das war auch genau das, also ihr glaubt das nicht, aber die Sims 2 für Nintendo DS ist kein Fokusthema der GameStar. Aber Geraldine hat das halt damals genauso mir auch gepitcht und ich habe gesagt, du musst diesen Artikel schreiben. Also also lest den auf jeden Fall. Das ist immer noch ein zeitlos gutes Piece über ein so eins. Die Entwickler müssen doch. Also ich stelle mir das vor, wie das war, dieses Spiel zu entwickeln. Da hast du dann irgend so ein Studio, die dann halt den Auftrag bekommen haben, hier macht mal Sims 2 für Nintendo DS. Das ist wahrscheinlich das Spiel oder die Plattform, von der wir uns am wenigsten Revenue erwarten. Wobei ich das durchaus auch hinterfragen würde, weil natürlich Nintendo DS war ja sehr erfolgreich. Aber so oder so muss ja irgendjemand gesagt haben von EA oder so, macht, was ihr wollt. Das passt schon. Ja, weil es muss ja durchgegangen sein, dass du in einem Spiel, das für Kinder ist und das ja, sag ich mal, in der großen Version sehr darauf achtet, Zweideutigkeiten aus der Welt zu räumen, ja. Mhm. Dass es da aber auch völlig okay ist, in dem DS-Port halt rumpelnde Kisten in der Wüste zu vergraben. Und also wo die Anspielungen halt so offensichtlich sind, dass man sagen muss, ja, also das Spiel hier kann man auch anders lesen. Aber was ich glaube, ist, das muss so einen Bock gemacht haben, an sowas zu arbeiten. Also generell diese Ära, wo halt diese DS-Ports eigentlich mehr oder weniger freiwillig waren. Das gab's ja auch bei Harry Potter und so weiter. Also wo du denkst, da konnten die Devs im Prinzip machen, was sie wollen. Es gab ja auch ein Prince of Persia Taktik-Strategiespiele und so, wo auch irgendwie, also Wahnsinn, ja. Aber das, ich glaube, Sims 2 ist mit das Absurdeste. Und es gab ja irgendwie 1 Million Spiele von Sims für DS, ne?
Ja.
Oder für 3DS dann auch von Sims 3.
Und Game Boy Advance gab es auch noch ein ganz tolles mit Sims Brechen aus für den GBA. Das war auch ein ganz absurdes Spiel. Also die Handheld-Ableger von Sims, ne? Allesamt komplett insane. Also wirklich wortwörtlich insane, weil die einzige Lebensleiste, die du in Sims 2 für den DS hast, heißt Sanity. Das fasst einfach all deine Bedürfnisse zusammen, die du normalerweise hast, und heißt nur Sanity. Das heißt, wann immer du irgendwie zu wenig gegessen oder geschlafen hast, wirst du einfach verrückt. Und wenn du verrückt wirst, dann passieren auch ganz absurde Sachen oder du, weiß ich nicht, wirst dann einfach ohnmächtig auf offener Straße, wirst dann festgenommen, landest auf der Polizeistation und musst irgendwie von der vollbusigen Bardame in der Stadt wieder ausgelöst werden, die dann sagt, dass du ein furchtbarer Mensch bist und dich wieder rausholst. Und es ist alles ganz merkwürdig. Es ist so merkwürdig und lustig ohne Ende und hat mich wirklich über absurd, also ungesund viele Stunden unterhalten. Weil man es ja auch nicht zu Ende spielen muss. Also es hat tatsächlich einen Endpunkt. Wenn man die Kampagne, alle Missionen durchgespielt hat, dann endet das Spiel. Habe ich aber selten gemacht, weil ich einfach gern weiterspielen wollte, weil die Welt ja nie geendet hat und immer wieder neue Sachen passiert sind. Und auch so Sachen wie wirklich die absurdesten NPCs. Sie hatten ganz tolle Charaktere. Einige davon kamen in anderen Handheld-Ablegern auch vor. Manche waren aber auch ganz neu geschrieben. Und das waren alles Charaktere, die einen anrufen konnten, mit denen man sprechen konnte, die man treffen konnte. Es gab aber auch noch so ganz namenlose NPCs, also die waren nicht wirklich namenlos, aber hatten halt keine Interaktion mit dir, sondern waren zum Beispiel nur Verkäufer. Und selbst die waren total tief geschrieben, weil es gab zum Beispiel den Supermarktverkäufer, der auch ein Außerirdischer war und seine Story war, dass du ihm so gefundene Raumschiffteile verkaufen kannst für ein bisschen Geld, weil er versucht, sich ein eigenes Raumschiff zu bauen, um nach Hause zurückzukehren. Oh. Und das ist nur der Ladeninhaber. Dem hast du keinen Dialog. Und selbst der hat so eine tolle Story. Also, ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich irgendwem diese Faszination erklären kann. Ich kann auf jeden Fall mal den Artikel verlinken, weil ich kann bei weitem nicht alle Mechaniken und Absurditäten von diesem Spiel, allein die Bugs sind herrlich, hier aufzählen. Deswegen, wenn es euch irgendwie interessiert, entlasse ich euch in diesen Artikel. Und ja.
Aber es ist schade, ne, dass so eigentlich so Spiele mehr oder weniger im Nichts verschwinden. Also es, ja. man kann ja Glück haben und man hat noch irgendwie eine Kopie zu Hause oder noch einen alten Nintendo DS, aber jetzt auch, wo sie den 3DS-Shop dicht gemacht haben und so. Mhm. Es gibt also gerade viele von diesen Portierungen, über die man nie geredet hat, weil man alle nur über die große Version, die richtige Version in Anführungszeichen gesprochen hat, hatten so ihre ganz eigene Daseinsberechtigung. Und zumindest dank dir hat jetzt Sims 2 ja endlich das Rampenlicht bekommen. und vielleicht hört ja EA zu und dann gibt es bald nochmal für Mobile einen Remake von Die Sims 2 für DS. Das heißt aber dann trotzdem Die Sims 2 für DS, ja. Mobile.
Ja. Oder auf PS5 halt.
Ja, genau, auf PS5.
Die Sims 2 für den Nintendo DS PS5.
PS5-Version. Remake, ja. Rebirth.
Das wäre mein großer Traum. Ach, das ist dieses Spiel. Es hatte so viele auch Minispiele. Es gab ein absurd geiles Kartenspiel, was so ein Piratenkartenspiel war und eine ganz eigene Spielmechanik hatte. Es gab so eine interessante Wirtschaft in diesem Spiel, so interessante Nebenmissionen, so interessante Stories, so interessante Bugs. Es gab einen Bug, der einfach impliziert hat, und das war ein Versehen, das war keine Absicht, der impliziert hat, dass man den Bürgermeister umgebracht hat, weil man eine Mission hatte, wo man ihm auch von der Mafia ein Paket unterschmuggeln sollte, was verdächtig nach einer Bombe aussah.
Das ist so wack.
Und dann ist er einfach, der Bürgermeister ist dann verschwunden aus dem Spiel. Und wenn man ihn angerufen hat, normalerweise am Charakter haben dann gesagt, wo sie sind. Und er hat dann immer gesagt, ja, ich bin gerade voll gut drauf, ich bin im Bürgermeisterbüro. Aber er war nicht da. Und das war so spooky, war aber tatsächlich nur ein Bug, habe ich hinterher herausgefunden. Und allein, dass die Bugs dieses Spiel so perfekt einfach einrahmen, das ist ein Gesamtkunstwerk. Völlig, völlig absurd. Demi, hast du noch Honorable Mentions zum Schluss?
Vielleicht noch Alpha Protocol. Da muss ich dran denken, als wir über Obsidian gesprochen haben. Weil Obsidian ja wirklich sehr oft Spiele gemacht hat, die gar niemand auf dem Schirm hatte oder die auch komplett weirde Genre-Mixes sind oder naja, aber auf jeden Fall, Alpha Protocol war ja im Prinzip Mass Effect, aber in so einem Spionage-Echte-Welt-Szenario. War kein sonderlich gutes Spiel. Daran ist es auch gescheitert. Also es war tolle Ideen, aber schlecht ausgeführt. Mhm. Aber frag irgendjemanden, der es gespielt hat oder kennt, und alle Personen werden dir sagen, das mal nochmal in ordentlich wäre ein Spiel, wie es das nie gab. Ja, also diese Idee, dass du dir wirklich einen Geheimagenten machen kannst,
ja,
rollenspielmäßig, der um die Welt reist, Aufträge erledigt und du kannst selbst entscheiden, ob du ballern willst oder halt Smooth-Talker sein willst, der sich eben durch Situationen durchdiskutiert. Also Alpha Protocol war auch ein Spiel, das es so in der Form davor und danach nie wieder gab. Wahrscheinlich, weil es sich auch einfach so verkauft hat, dass niemand danach wieder gesagt hat, lass das machen.
Ja.
Das war meine Honorable Mention.
Sehr gut. Gute Honorable Mention. Ich weiß, dass du noch eine auf der Liste hast, die ich unbedingt auch mit aufnehmen muss, weil das so ein guter Punkt von dir war, nämlich The Movies. Mhm. Das müssen wir auch als Honorable Mention hier reinpacken.
Ja, auf jeden Fall.
Leider Abandonware, also fast nicht mehr zu spielen. Ich habe tatsächlich eine Kopie hier zu Hause, die nicht spielbar ist auf meinem Rechner, also sad.
Ich habe auch noch so eine Krabbelkisten-CD davon, ja.
Aber es ist fast, also es ist zum einen nicht mehr zu bekommen und zum anderen, selbst wenn man es noch hat, fast nicht mehr zu spielen. Aber unglaublich einzigartiges Spiel.
Ja.
Vor allem der
Filmeditor. Mittlerweile gibt's ja sehr viele kuriose Aufbauspiele. Das ist ja auch sehr gut und sehr toll.
Ja.
Aber das Spiel war ja nicht nur, du baust dir deinen eigenen Filmfreizeitpark auf oder deinen eigenen Filmstudios, sondern du kannst diese Filme ja auch selbst dann zusammenschnipseln und so. Und ich habe mir so viele unvergessliche Mafia-Filme zusammengeschnipselt. Irgendwann werde ich die mal veröffentlichen.
Als Teil
meines Patreon-Programms oder so.
Ich hoffe, das wird passieren. Mein Gott. Ich hab auch so absurde Sachen. Ich habe manchmal meine Träume einfach, Sachen, die ich geträumt habe, in The Movies nachgestellt. Also das
war ein tolles Spiel.
Ja.
Also echt eins von Lionheads besten Spielen.
Auf jeden Fall. Ich gehe noch kurz meine Honorable Mentions durch, die ich alle gern noch gemacht hätte, aber mein Gott, wir wollen nicht die 2-Stunden-Marke knacken. Das eine ist Pharao, was ein sehr einzigartiges Aufbauspiel ist, was es für mich danach einfach nie wieder gab an den Mechaniken, die es hatte. Aber es ist natürlich, im Kern gehört es doch zu einem Genre, das es einfach gibt und das auch ähnliche Gegenstücke hat. Gleiches mit Dorfromantik, das ein Sandbox-Aufbau-Puzzle-Spiel ist, aber eben sehr einzigartig so dieses Puzzle- und Belohnungssystem verknüpft hat. Outer Wilds, das im Kern ein Open World Rätselspiel ist, aber Exploration sehr einzigartig definiert hat. Undertale, das im Kern auch ein oldschooliges, earthboundiges Rollenspiel ist, aber auch sehr einzigartige Story, sehr einzigartiges Kampfsystem hat. Absurderweise Baldur's Gate 3, weil es zwar auch einfach ein Oldschool-Rollenspiel ist, aber es sehr schwer ist, Leuten danach was anderes zu empfehlen, ohne den Rückschritt zu machen. Papers, Please ist mir noch eingefallen, aus offensichtlichen Gründen. Und ein auch Herzensspiel von mir, Baba Is You, auch ein Puzzlespiel, was das cleverste Puzzlesystem hat, was ich jemals erlebt habe. Und zu guter Letzt Pony Island, das mittlerweile aber zumindest vergleichbare Spiele irgendwie gespawnt hat, wie zum Beispiel Doki Doki schlägt ein bisschen in eine ähnliche Kerbe oder There Is No Game, auch ein bisschen ähnlich. Also da kann man schon sagen, oh ja, wenn du Pony Island mochtest, spiel das mal. Aber ich kann halt niemandem was anderes empfehlen, wenn mir jemand sagt, Pathologic 2 war mein liebstes Spiel. Dann kann ich nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, tut mir leid, mehr habe ich nicht
für dich. Das war's dann für dich, ja.
Ja. Oh mein Gott, war das schön, Demi. Das hat all meine Erwartungen übertroffen an diesem Podcast.
Ja, fand ich auch. Und dann müssen wir jetzt danach im Nachgang gucken, in der Trello-Liste, was wir als nächstes als Thema rauswühlen.
Ja. Vor allem die Leute haben sich ja zu Recht schon beim letzten Podcast gewünscht, dass du wieder häufiger in den Talk kommst. Und das wünsche ich mir auch. Und ihr schreibt das jetzt nochmal alle in die Kommentare, um dich auch so unter Druck zu setzen, ne? Unter freundlichen Druck.
Ja. So. Ich mache das ja auch sehr gerne. Das Problem ist, dass ich ja nebenbei noch einen anderen Job habe.
Ja, mein Gott.
Nämlich die Redaktion
Redaktionsleiter. Leiten. Das ist ja jetzt so wirklich kein Job, wo du viel machen musst, oder?
Ich habe 20 Chatnachrichten, während wir hier gecallt haben. Aber ich habe sie nicht geöffnet, weil jetzt gehört meine Aufmerksamkeit dir und euch und den Spielen. Ja.
Ich habe nur 11, wenn ich hier
sein.
So reingucke.
Ja,
also,
das ist das Zeitalter von Teams. Es blinkt halt die ganze Zeit irgendwas auf. Aber wir nehmen uns trotzdem die Zeit, hier ein bisschen Quatsch zu machen.
Ah, oh, das war wirklich schön. Ich hatte eine richtig gute Zeit mit dir. Du hast fantastische Spiele mitgebracht.
Gleichfalls.
Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen und wir sind natürlich ultra gespannt, dass ihr jetzt mal eure ganzen Picks in die Kommentare haut, von Sachen, die wir nicht erwähnt haben, von Sachen, die komplett einzigartig sind und die ihr nie wieder erlebt habt. Und vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil oder so.
Ja, wir spielen die dann alle und dann reden wir drüber.
Genau, das wird dann ein paar Monate dauern, aber wir hören uns wieder. wenn ihr eine gute Zeit hattet, freuen wir uns total, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalasst, sofern noch nicht geschehen. Wie gesagt, Kommentare sowieso und wir hören uns hier sehr bald wieder. Macht's gut.